Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 251. Lieber Philipp,
ja,
wir haben heute mal einfach und deutlich drauf geschaut. Die letzte Woche war turbulent. Es ging rauf und runter. Wer das nicht mitbekommen hat, könnte man hier nochmal abholen auf jeden Fall. Es geht um den kleinen Crash, den wir gesehen haben und wie man damit am besten verfährt und was man eigentlich überhaupt macht. Philipp, du hast es sicherlich gar nicht mitbekommen. Wie war deine Woche?
Meine Woche war nicht so gut und ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe es wirklich nicht groß mitbekommen. Also mein Depot ist, glaube ich, auch schon, ja, ich habe gar nicht reingeguckt, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe heute sogar gekauft. Also nächste Woche sprechen wir ja, wenn wir uns wiedersehen, auch mal über mein Depot. Da werdet ihr auch erfahren, welche Aktie das gewesen ist. Ihr werdet sehen, wir sind leider heute wieder remote unterwegs. Wieso, weshalb und warum, Marcel? Covid-19, es lässt uns nicht los. Und es ist jetzt, ich habe mein Hattrick voll, das dritte Jahr in Folge. Leider, meine Frau und mein Sohn hat es ganz schön erwischt. Ich bin jetzt schon wieder eigentlich über den Berg, klinge natürlich immer noch so ein bisschen schön nasal, als hätte ich die ganze Woche nur Alkohol zu mir genommen.
Geraucht wie so ein Schlot.
Aber und geraucht, ja. Da habe ich dann wieder angefangen. Das war wieder ein guter Zeitpunkt, mit dem Rauchen wieder anzufangen. Jeder, der uns auf YouTube zuschaut, wir steigen jetzt ein, dann gleich auf. Wir haben wieder eine Präsentation vorbereitet, um nochmal viel mehr Mehrwert für euch zu generieren. Nämlich zu den Aktien, die wir besprechen, zum Thema. Schreibt uns super gerne mal ein Feedback. Was haltet ihr davon? Soll diese Präsentation weiter bestehen? Marcel, du hast mir schon ein Bienchen gegeben. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir auch 5 Sterne bekommen für diese tolle Präsentation. Also solltet ihr auf Spotify oder Apple Podcasts zuhören. Den Link zu der Präsentation, den gibt es nochmal in den Shownotes. Und Marcel, du sagst es schon, also Crash. Wir sprechen gleich darüber. Was ist eigentlich passiert? Ordnen das Ganze ein. Wir haben heute tolle Fragen aus der Community mit dabei. Und ich habe ein tolles Unternehmen aus Deutschland. Wüsstest du jetzt aus dem Hut heraus, welches das zweitgrößte Softwareunternehmen aus Deutschland ist?
Ich hätte es fast
Siehst
Software
du?
AG gesagt, aber nein.
Sei gespannt, die sind es nicht. Dann, unsere Bundesregierung plant ein Altersvorsorgedepot. Auch darüber müssen wir sprechen, was das bedeutet. Und dann natürlich Evotec. Marcel, du weißt, wir sind damals, ich habe damals verkauft bei 2,30 Euro und holla die Waldfee. Vielleicht sehen wir auch hier bald wieder diesen Kurs. Und dann gibt es auch wieder einen tollen Tenbagger. Und Marcel, du darfst gespannt sein, weil diese Woche habe ich einen Tenbagger mitgebracht, der sowas von Mehrwert schafft. Und ich glaube auch, der richtig noch viel, viel größer werden wird. Und das Schöne ist, es gibt die Produkte und Dienstleistungen schon sehr lange. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und Marcel, jetzt erklär uns doch mal, wieso, weshalb und warum muss man auch noch für die andere Hälfte des Podcasts, nämlich mit deinen Themen der Woche, auch noch hier mit dabei bleiben.
Ja, ich habe ein paar Rosinen rausgepickt bei den Quartalszahlen. Die wollte ich heute natürlich hier auch wieder mitbringen. Ganz klar, es wird auch eine Riesenübernahme geben im Bereich des Süßigkeiten. Wie ich finde, ja immer was Schönes. Ne? Ein paar Süßigkeiten macht immer gut Sinn. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, noch ein paar Fragen, wie du schon erwähnt hast. Wir haben unter anderem auch eine Überraschung bei den Quartalszahlen, was ich als Top gerne mitbringen würde wollen. Und, naja, mein Flop, und da geht es auch ein bisschen mit um den Crash, dazu aber das später mehr und natürlich noch mehr in dem jeweiligen Hauptthema.
Dann springen wir jetzt rein in die Präsentation und siehe da Quartalszahlen. Ich hätte Geld darauf gewettet, nicht auf die Aktie, aber darauf, dass du sie hier mitbringst bei den Quartalszahlen.
Ja, das lag wahrscheinlich sehr nah, aber tatsächlich nicht, weil ja die Aktie in meinem Depot ist, sondern eben auch, also deswegen schon mal der Disclaimer-Hinweis, sondern einfach, weil die Zahlen wirklich ein bisschen tricky waren. Also man muss sagen, Supermicrocomputer hat geliefert, zumindest umsatzseitig. Ich kann mal sagen, hervorragend 144% Wachstum im Vergleich zum letzten Jahr des gleichen Quartales. Wirklich hervorragend auf 5,31 Milliarde US-Dollar. Ein wirklich rasanter Anstieg, das die Firma hier weiterhin vorzeigt. Negativ war, naja, der Gewinn. Der wurde deutlich verfehlt und zwar um 1,56 Dollar bei einem Niveau von 6,25 Dollar. Das ist schon relativ stark verfehlt, das muss man ganz einfach sagen und überrascht definitiv auch. Das Geschäftsjahr 2024 ist nun beendet und man hat einen 635 Millionen Dollar schweren Cashflow hier noch mit präsentieren können, auch das eigentlich ganz gut. Um die Märkte noch ein bisschen zu stimulieren, haben sie auch noch gleich eine tolle Nachricht gebracht, und zwar einen Aktiensplit 1 zu 10. Also wie wir es auch bei Nvidia gesehen haben, auch bei Broadcom, dass man da im Prinzip einer oder für jede Aktie 10 weitere ins Depot gebucht bekommt. Auch das natürlich sehr, sehr gut. Nun zum Ausblick. Geschäftsjahr 2025 startet jetzt, also sprich das jetzt aktuell laufende Quartal ist schon das Geschäftsjahr 2025 für Supermicrocomputer, und dann hat man jetzt für das aktuelle Quartal, was geplant ist, einen Umsatz. Eine Umsatzerwartung von 6 bis 7 Milliarden Dollar. Das sind deutlich mehr, weil nämlich vorher gedacht und auch von Analysten erwartet 5,5 Milliarden Dollar Umsatz für das erste Quartal in dem laufenden Geschäftsjahr zu erwarten waren. Das ist also schon mal ein echter Beat in der Prognose. Der Gewinn aber wird unterhalb dieser Prognose sein, weil hier die Kosten enormst gestiegen sind. Also man hat natürlich sehr viel investiert, also auch im letzten Quartal, was natürlich dazu führte, dass eben die vergangenen Zahlen doch im Gewinn etwas unter den Erwartungen blieben. Und auch jetzt in der Folge wird es so sein, dass die höheren Kosten unter anderem natürlich auch für ja, die Erweiterung des Geschäftes doch ein bisschen auf die Margen drücken. Und das nimmt der Markt hier etwas übel. Aber trotzdem muss man den Blick einen Ticken weiter richten, wie ich finde. Und da muss man sagen, das Jahr 2025, also sprich das Geschäftsjahr, das angesprochene, soll einen Umsatz in Höhe von 26 bis 30 Milliarden Dollar haben. Statt 23, also weit, weit über den bisherigen Analystenschätzungen und auch weit über dem, was das Unternehmen vorher prognostiziert hat. Also die Geschäfte, die Nachfrage nach KI, nach Rechenzentren ist weiterhin auf Rekordniveau, so sagt es auch der CEO, der Herr Liang. Und er sieht sein Unternehmen sehr gut positioniert und möchte und ist auf dem Weg dahin, der größte IT-Infrastruktur, ja, die größte Firma dahingehend zu sein. Und das auch zu werden, und das eben angetrieben von der Technologieführerschaft, einschließlich jetzt ja auch diesen Flüssigkeitskühlungen, die man ja durchaus auch von Vertiv kennt oder auch von Mantis aus Europa. Und da sind sie eben richtig, richtig stark, gerade im ganzen Bereich der Data Centers. Und da bin ich gespannt, wann der Markt das so ein bisschen erkennt, die Aktie unter Druck aufgrund der fehlenden oder schrumpfenden Margen. Das war jetzt auch nicht wenig, das muss man einfach mit sagen. Das gehört einfach dazu. Und deswegen die Aktie im freien Fall, dann auf 20, also 20% im Minus gewesen, trifft sehr wahrscheinlich nochmal die Trendlinie, und von dort aus kann es dann interessant werden, weil natürlich dann auch das Wachstum weiterhin sehr gut ist. Deswegen bin und bleibe ich überzeugt davon, auch wenn die Margen ein bisschen leiden, weil das Wachstum hier Vorzug erhält. Und dann schauen wir mal, wie es die nächsten Quartale verläuft. Und wir kennen ja Supermicrocomputer, meistens berichten sie auch etwas besser und über die Prognosen. Und da das jetzt recht konservativ ist, könnte ich mir vorstellen, dass dann wieder zweimal grün, also sprich zweimal Beats in den Prognosen, in den Erfüllungen sind. Was
Ich
sagst
bin
du?
total gespannt, Marcel. Kommen wir mal zu diesem Thema Margen, was du gerade sagtest. Sie haben ja bekannt gegeben, dass die Bruttomarge sinkt. Und das heißt ja auch für mich, dass dieses hochinteressante Geschäft mit Rechenzentren, mit IT, mit KI und Cloud und alles, was da so dieser Rattenschwanz, der da dran hängt, dass der jetzt natürlich auch Wettbewerber anzieht. Weil so ein Wachstum auf so einem profitablen auch Cashflow-Kurs zieht den Wettbewerb an, und wenn eine Bruttomarge sinkt, heißt das ja auch, dass wir hier einen Preiskampf haben irgendwo. Ich bin total gespannt. Vielleicht sollten wir uns mal du hast bestimmt so eine kleine Watchlist, mal die Rechenzentren, die Ausrüster, mal die Margen vergleichen. Ich könnte mir vorstellen, dass der gesamte Sektor wächst, aber zu Lasten der Marge, weil viele anfangen, sich hier gegenseitig zu überbieten. Was denkst du? Oder unterbieten von den Preisen her
Tatsächlich,
natürlich.
laut des Managements ist es nicht das Wettbewerb, warum die Margen sinken, weil sie hier irgendwie Rabatte geben müssen. Dafür ist die Nachfrage viel zu hoch. Das haben sie überhaupt nicht nötig. Sie können
Okay.
einfach wirklich weiterhin ihre Preise durchdrücken. Thema ist halt nur, dass die Kosten gestiegen sind. Also man hat sehr viel investiert, um natürlich dann, ich sag mal, Lager voll machen. Ein Beispiel, ne? Das ist eins von vielen Beispielen, was natürlich die Kosten auf diesem Quartal, in diesem Abschnitt, in dieser Periode einfach mal höher treibt, was natürlich eine gewisse Sondereffekte hat. Was eben dann hinten raus natürlich wirken kann, indem man den Markt besser bedienen kann, die hohe Nachfrage besser bedienen kann, was deswegen ja mehr Umsatz bringt. Sprich, wenn ich jetzt im Quartal 2 des Jahres oder des Kalenderjahres 2024 die Lager vollhaue, weil ich eben viel einkaufe von Nvidia, von AMD, von wie sie alle heißen, die da auch mit dazugehören und natürlich auch selbst noch diese Kühlungsanlagen erst richtig herstelle, weil das machen sie selber. Das haben sie jetzt auch dahingehend im letzten Quartal, glaube ich, auch angekündigt, dass sie jetzt selber da eine Offensive fahren, dass diese Kühlung, die dort viel effizienter sein soll, als es bei Vertiv ist, ja, dass sie das eben auch mit hochziehen. Alles Kostenthemen, die natürlich auf dieses Quartal drücken, die sicherlich jetzt auch in der weiteren Produktion, in der weiteren Positionierung für den Gesamtmarkt der hohen Nachfrage auch weiterhin eine Rolle spielen, weshalb ich glaube, dass das ja die klar, also für mich eine sehr wahrscheinliche Antwort darauf ist auch, dass es eben jetzt in den nächsten Quartalen nach wie vor eine geringere Marge gibt. Wenn man das natürlich dann umgesetzt hat und den Markt bedienen kann, steigt der Umsatz und dann kann es natürlich auch sehr schnell gehen, dass man, gerade weil man da auch sehr viel auf einmal anbieten kann. Ne? Also Supermicrocomputer stellt ja dahingehend nichts selber her, sondern sie sind halt schon so, dass sie sagen, Nvidia Chip A, die ist dann, kommen jetzt die ganzen Blackwell-Geschichten, die zwar ein bisschen später kommen sollen, aber die kommen. Auch das wird über Supermicrocomputers Tüche laufen und da bekommt man eben so alles aus einer Hand, offensichtlich für ein Datacenter und das ist genau das Thema, worum ich mir gut vorstellen kann, dass deswegen die Margen einfach gerade leiden, weil man einfach viel investiert hat. Im Sinne von Ausrüstung.
Bin total gespannt. Ich
Genau,
bin
wir
ja
müssen es
mit
beobachten.
Equinix mit dabei. Boah,
Das
ich
stimmt.
glaube, in meinen Rechenzentren steht genug Gedöns von
In
Supermicrocomputer.
deinen Rechenzentren steht definitiv auch, genau, richtig, einiges
Siehst
darin, aber
du?
ich möchte noch mal auf die Bewertung kurz kommen, weil 30 Milliarden Market Cap ist aktuell die Aktie bewertet. Das heißt, wenn man auf die oberste Spanne des Umsatzes des kommenden Jahres geht, ist man hier bei einem KUV von 1 und nur mal so, das KGV ist auch aktuell selbst noch auf diesem Level bei 14. Das ist halt auch nicht viel. Also wir reden jetzt nicht von einer wahnsinnigen Bewertung, sondern finde ich für das Wachstum, was Sie präsentieren, eigentlich moderat. Und dementsprechend würde ich auch sagen, das Chance-Risiken-Verhältnis gar nicht so schlimm.
Ich bin super gespannt. Also für mich sieht das aus, von der Bewertung her, wenn es jetzt nicht Supermicrocomputer wäre oder das Geschäftsmodell, würde ich sagen, das ist ein Zykliker. Vielleicht sind wir am Anfang von einem Zyklus oder so. Ich bin total gespannt, wie sich dieses ganze Thema Ausstattung entwickelt. Ich bin ja passiv investiert über die REITs. Und ja, ich drücke natürlich auch dir und allen Investierten die Daumen. Persönlich finde ich die Margen zu schlecht, dass ich
11
hier
Prozent,
einsteigen
Wahnsinn,
würde.
im letzten Quartal 11
Ja,
Prozent.
Nettomarge auch nur von 8, das ist nicht mein. Aber wie gesagt, ihr seid alle willkommen in meinen Rechenzentren. Jetzt, Marcel, springen wir weiter zu unserem ersten Werbepartner heute, nämlich Biogena One oder Biogena One. Viel Spaß jetzt mit dem Werbespot. Jetzt haben wir ein kleines Gesundheitsfeature in unserem Podcast und ich möchte mit dir über etwas sprechen, das ich selber persönlich getestet habe, Biogena One. Das ist nämlich der Green Drink der nächsten Generation. Stell dir vor, du könntest deine tägliche Dosis Vitamine und Mineralstoffe ganz einfach trinken, anstatt Unmengen an Kapseln zu schlucken. Persönlich habe ich darauf gar keinen Bock. Ich habe Biogena One ausprobiert und fühle mich seitdem spürbar fitter und energiegeladener. Das hilft mir natürlich auch aktuell durch die schlaflosen Nächte als junger Papa zu kommen. Dieser All-in-One-Premium-Drink ist mehr als nur ein Vitaminshake. Er ist meine tägliche kleine, gesunde Auszeit in nur einem Stick. Mit 99 hochwertigen Zutaten, darunter 13 Vitaminen wie Vitamin D, 11 Mineralstoffen, 49 Pflanzenstoffen und sogar Pro- und Präbiotika, bietet er alles, was mein Körper braucht, um aktiv und gesund zu bleiben. Und jetzt das Beste für dich mit dem Code Aktienbuddies25 erhältst du 25% Rabatt auf deine erste Bestellung. Besuch auch gerne mal die Webseite www.biogena-one.com, um mehr zu erfahren und deine Gesundheit auf das nächste Level zu heben. Verpass nicht die Chance, die beste Version von dir selbst zu werden. Ich persönlich starte mit Biogena One optimal in den Tag. Es ist schnell, einfach und wirklich lecker. Warum also warten? Starte heute und fühl den Unterschied, so wie ich es getan habe.
Dann kommen wir zurück zum Podcast und wir haben hier einmal Fortinet mitgebracht. Und zwar Fortinet, wir wissen, Cybersecurity ist aktuell ja ein Riesenthema, im Positiven wie im Negativen, lieber Philipp. Wir können es an
Ja.
eigenem Leibe auch natürlich von berichten. Und Fortinet habe ich mitgebracht, weil diese Aktie wirklich hervorragend geliefert hat. Man kann sagen, gewinnseitig hat man richtig gut übertroffen, 16 Dollar Cent die Aktie auf die 57 US-Dollar. Das ist also schon ein ordentlicher Beat, auch prozentual natürlich. Und der Umsatz von 1,43 Milliarden Dollar ja, deutet oder zeigt ganz klar, dass sie mit 11% ordentliches Wachstum haben, also ein vernünftiges Wachstum und übertrifft auch hier die Erwartungen um einen Hauch. Die Prognose 2024 wird daraufhin angehoben um gute 100 Millionen Dollar. Das ist auch, also umsatzseitig, ne, das ist auch sehr, sehr gut. Der Gewinn deutlich über den Erwartungen für 2024. Auch da hat man also angehoben. Die Aktie nicht nur 11%, sondern später auch über 20% in den Handel durchgeschossen. Also wirklich hervorragend, nachdem die Aktie auch ganz schön federn lassen musste. Klar, sie sind mit in den Regress gezogen worden zu dem ganzen Thema CrowdStrike und die ganzen Cybersecurity-Spezialisten sind ja ein gutes Stück runtergekommen aus dem und einigen anderen Gründen, die wir heute ja auch nochmal hier umrunden. Daher wichtig für den gesamten Sektor, dass diese Aktie eben auch zeigt, hier Mensch, operativ passt und das hilft natürlich dann auch, dass hier auch der Markt weiter voranschreitet, dass dann auch so langsam wieder Beruhigung reinkommt in diesem ganzen Segment, das ja natürlich nicht wenig bewertet ist, ganz klar.
Mega coole Aktie, gefällt mir richtig gut. Hätte ich nicht den Klumpen CrowdStrike schon in meinem Depot, glaube ich, wäre Fortinet auch eine weitere Position für mein Depot. Klasse Unternehmen und du weißt auch, einer meiner Lieblings-Profi-Investoren, Terry Smith, ist auch hier investiert und hat sich Anfang des Quartals auch eingedeckt. Wir hatten darüber berichtet und der Erfolg scheint ihm natürlich wie immer recht zu geben.
Absolut.
Meine persönlichen Erfahrungen bei der nächsten Aktie, die du uns jetzt vorstellen wirst, Airbnb, sind ja so lala, muss ich sagen. Ich bin kein großer Airbnb-Fan, weil wenn
Echt?
ich Urlaub mache, will, ja, ich will lieber ins Hotel und auch frühstücken haben. Ich bin da einfach so, also für mich ist das wenig Urlaub, wenn ich mich selber um alles kümmern muss. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es ganz interessant. Das war auch so ein bisschen mein Learning diese Woche, Marcel. Oder mach du erstmal das, was du sagen willst, und dann erzähle ich dir von meinem Learning, was ich hatte oder letzte Woche in Amsterdam.
Okay, also ja, Airbnb, du hast es schon angesprochen, hier ging es doch ganz schön rasant zu, auch im negativen Sinne sogar. Man hat den Gewinn verfehlt, also die Gewinnschätzungen, man ist 5 Dollar Cent drunter unter dem, was man eigentlich angepeilt hatte. Der Umsatz mit 2,75 Milliarden Dollar liegt etwas über den Erwartungen mit 10 Millionen Euro, Dollar. Das ist aber ein Müh natürlich, ne? Auch wieder, auch hier 10,9% Wachstum sind an sich gut umsatzseitig, aber die Aussichten sind so das Thema, was hier ein bisschen schmerzt. Und das ist etwas, was natürlich auch den Markt dann wieder unter Druck gesetzt hat insgesamt. Denn hier wird wieder von der Zurückhaltung der Verbraucher, zumindest in den USA, gesprochen. Diese schwachen Aussichten sind da natürlich auch nicht gerade gut für die ganze Aktie. Man sieht eine abschwächende Buchungslage und eine höhere Stornierungsrate, die von denjenigen, die relativ kurzfristig auch wieder gebucht haben oder buchen. Da gibt es also doch einiges an Hopping. Und der Ausblick für das dritte Quartal des Unternehmens: Umsatzwachstum von 8 bis 10%, also schon ein bisschen unter dem, was sie jetzt präsentiert haben. Und vor allen Dingen Lateinamerika und Asia Pacific sind nach wie vor die echten wachstumsstarken Märkte. Dort läuft es noch rosig. Aber wie gesagt, die US-Gäste schwächeln in der Buchung und das tut eben dem Unternehmen dann doch ein bisschen weh. Ja, und so kommt es natürlich, dass die Aktie 14% abtaucht. Das ist natürlich deutlich für ein Unternehmen, was, wie ich finde, ja eigentlich schon eher zu den gesetzteren Techies gehört. Und ja, aber es hat eine Zyklik. Das ist eben das Reisegeschäft. Das muss man einfach so hinnehmen. Ich glaube, damit ist man auch schon öfter konfrontiert worden, wenn man gerade bei Airbnb oder Ähnlichem investiert ist. Auch selbst bei den Hotelbetreibern, auch da muss man sagen, gibt es ja auch manchmal mehr und mehr weniger. Hier wird auch viel natürlich durch solche Kommentare ein bisschen mehr Panik gemacht, als vielleicht am Ende auch ist. Das muss man jetzt abwarten. Was das Kundenerlebnis ist, um da kurz mal drauf zu kommen, ich komme da drauf an, ne, wie man es nutzt, aber mit Freundesgruppen finde ich Airbnb schon richtig cool. Macht mega, mega Spaß, wenn man da mit Freunden hinfährt und dann kocht mal jeder ein anderer oder man geht einfach essen, geht das auch. Aber ich verstehe natürlich den Luxus, den du da gerne hast mit dem Frühstück, wenn das gut ist im Hotel. Was will man mehr, ne?
Der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich habe keine Freunde. Deswegen müsste
Ah.
ich den ganzen Tag alleine kochen und könnte auch einfach zu Hause bleiben.
Du kannst auch
Nein,
einfach sagen,
du
ich
weißt,
komme auch
letzte
gerne
Woche.
mit dir irgendwo hin und dann
Ach
können wir auch gerne
so.
mal ein Airbnb nehmen, dann mache ich auch gerne ein Frühstück. Also das, so ist es
Du
nicht.
machst das Airbnb, ich gehe ins Hotel und komme zum Frühstück zu dir.
Schöne Idee, schöne Idee.
Du weißt, dass ich letzte Woche in Amsterdam war. Und neben dem Hotel ist ja die Booking-Zentrale. Und ich habe mir überlegt, weil auch Booking hat ja Zahlen präsentiert und gesagt, naja, die Leute halten sich immer mehr und mehr zurück, ob man nicht daraus auch so ein bisschen die Verbraucherstimmung aus solchen Quartalszahlen mal ablesen kann, um auch auf andere Bereiche oder andere Unternehmen zu schätzen. Beispiel hatten wir die Woche ja gesprochen über Disney. Und ich habe aufgrund von Airbnb und Booking, dass dieses ganze, ja, dieses Reiseverhalten zurückgeht, da habe ich angenommen, dass Disney nicht so starke Quartalszahlen präsentieren wird. Und ich habe mir mal eine Übersicht gemacht, Marcel. Oh, jetzt lädt hier meine Notizen, weil ich die so wenig aufmache auf dem iPad. Mal welche Aktien ich gerne beobachten würde, vielleicht auch in Zukunft mit dir, für, ja, um mal zu gucken, so wie, weißt du, dass wir ein bisschen so abschätzen, wie werden manche performen, die die nächsten Wochen dann auch präsentieren. Ich hoffe, du kannst mir folgen bei dem, was ich hier
Ja.
gerade schon wieder schwafel.
Ja, ansonsten übersetze ich
Und
es nochmal.
genau, mal gerne. Und ich suche diese blöde Liste.
Ja, also tatsächlich, dass wir einfach mal schauen, wenn wir schon solche Ergebnisse haben von vorangegangenen Unternehmen, wie wird sich das wahrscheinlich oder vielleicht prognostiziert auch auf andere Unternehmen auswirken? Und da ja Disney in dem Falle jetzt eben auch etwas hat, was gerade die Verbraucher interessiert, weil wenn der Verbraucher sich zurückhält, weil er wenig Geld in den Kassen hat, dann wird er jetzt auch nicht zu Disneyland fahren. Ne? Also das ist so die Brücke, die man schlagen kann. Muss jetzt
Genau.
nicht heißen, ausgerechnet, dass es auch so stimmt und auch so kommt. Vielleicht sind die Erwartungen auch manchmal einfach so tief, dass es dann auch wirklich kein Thema ist. Das kommt aber ein bisschen drauf an, auch aus von welcher Richtung man kommt. Ne? Manchmal ist ja das Pessimistische so hoch, dass man am Ende des
Ja.
Tages da ja gar nicht mehr drunter liegen kann. Soll es geben, ja.
Ich hab's gefunden. Also, ich habe mir Gedanken gemacht. Man hätte eigentlich schon ahnen können, dass dieses Jahr der Verbraucher nicht so stark ist. Und weißt du, woran man hätte das festmachen können?
Sag's. Also ich weiß es, ich kann mir gut
An
vorstellen.
den Quartalszahlen von Nestlé.
Okay.
Als größtes Nahrungsmittelunternehmen der Welt. Und wenn man hat starke Marken. Und wenn der Verbraucher sich da schon zurückhält und man da nicht mehr wächst, also ich finde, wir sollten mal vielleicht eine Folge machen oder wir müssen es erstmal für uns beobachten, empirische Daten erheben, um einfach auch mal zu schauen, was da so passiert, weil man könnte auch mal gucken, die DHL, wie ist da der Ausblick? Oder auch, was sagt der Ölpreis aus? Ist vielleicht, oder LVMH, ja, LVMH hat uns ja auch gezeigt, dass die Reichen oder diejenigen, die denken, sie sind fast superreich, die im Moment nicht so mitziehen, aber die richtig Reichen, die bei Hermes zum Beispiel einkaufen, die ziehen einfach durch. Und deswegen würde ich jetzt eine ganz spannende Sache, nur damit wir es mal gehört haben, du weißt, du hattest sie selber mal mit dabei vom IPO Viking, erinnerst du dich?
Ja, absolut. Ja.
Und
Reise,
Viking ist ja
Reise, Geschichte, ne?
spezialisiert auf Kreuzfahrten für Menschen, die etwas mehr Geld haben als ich. Na, ich weiß nicht, ob als du, aber die wirklich denken, die richtig Knack haben, um es mal so zu sagen. Und wir haben die Quartalszahlen, pass auf, am 22.08. Und ich würde dich bitten, dass du das mal auf dem Schirm hast, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir hier wieder sehen, also Hermes, die Superreichen, die sich auch solche teuren Kreuzfahrten leisten können, die haben richtig konsumiert. Also die merken das ja gar nicht, die wissen auch nicht, wie man Inflation schreibt. Ich kann mir vorstellen, dass Viking Holdings positiv überraschen wird am 22.08.
Weil
Was
die so
hältst du hier
reiche
von
Leute
meiner?
haben. Weil die so
Genau,
reiche
weil die
Kunden haben, ja.
Leute, die sind so immun. Also, du weißt ja, in dem Mövenpick-Hotel in Amsterdam, jetzt habe ich es verraten, also ich kriege dafür kein Geld, wo ich immer schlafe, da ist ja auch Vikings immer. Und wenn du das hörst, da erzählen die Amerikaner, oh ja, well, we're now going also to the Rhine to Cologne. Und dann wird da nochmal eine kleine, also vom großen Schiff. Gehen die dann runter, dann machen die noch eine kleine Rheinkreuzfahrt, das ist alles mit dabei und das, du kannst dir vorstellen, was sowas kostet. Also das wird richtig Kohle kosten und deswegen glaube ich, Viking wird hier überraschen oder nicht so schlecht abschneiden, wie manche befürchten.
Okay, ja, das ist natürlich spannend. Also Viking, muss man sagen, ist ja nach seit dem IPO eigentlich auch relativ gut gelaufen. Da gibt es ja jetzt wenig zu meckern. Ist immer noch ein intakter Aufwärtstrend, auch wenn es zuletzt ein Stück zurückging. Ich beobachte es mit. Ich habe es hier meine ja, Beobachtungsliste mit reingelegt und
Danke.
bin da auch sehr gespannt. Ich würde auch diese Ableitung unterstützen mit RH, glaube ich, heißt das Unternehmen. Das ist ein Möbelhändler im Luxussegment. Denen geht es nicht so gut, aber ich glaube, das ist halt so ähnlich wie LVMH. Die haben halt auch noch die Kunden, die das Geld haben, aber es auch einfach rauswerfen, obwohl sie es eigentlich nicht müssten in diesem Segment. Ne? Also so LVMH-Taschen tragen ja auch mittlerweile Menschen, die einfach ganz normal im Mittelstand sind und einfach mal teuer ausgegeben
Ja.
haben. Ne? Also es ist meines Erachtens nicht mehr dieses High-End-Reich. Ne?
Genau.
Also würde ich selber jetzt auch nicht glauben, das ist für mich geht das halt auch schon Nonsens, aber RH ist da auch eins dieser Beispiele und die gehen ja auch gerade durch ein Tal der Tränen. Ist spannend und wenn Viking da noch höhere ja, Einkommensgruppen anspricht, dann ist das natürlich super interessant, dann werden wir es mal beobachten. Ist sicherlich aber auch nicht ganz unzüglich. Aber vielleicht
Wollen wir.
für sowas schon, ne? Nicht schlecht.
Ja,
Ja, eine
ich bin
Frage.
total gespannt. Wir haben eine Frage. Soll ich vorlesen? Möchtest du
Gern.
vorlesen?
Mach du
Also,
gern.
eine Frage in die Runde. Ich habe drei ETFs: World, also MSCI World, und Emerging Markets per Sparplan während. Nee, per Sparplan eine Zeit bespart und den Technologie-ETF während Corona gekauft. Und überlege mir, was sinniger ist: ETF Emerging Markets zu verkaufen und den Sparplan auf den World zu machen, alternativ natürlich in Einzelaktien, Fragezeichen, den Emerging Markets weiterlaufen lassen und nicht weiter zu besparen. Investiere grundsätzlich gerne in Einzelunternehmen, habe allerdings aktuell das Diversifizieren außer Acht gelassen und bin sehr tech-lastig unterwegs. Falls ihr euren Senf dazugeben könnt, bin ich gespannt, in eure Meinung, mir eure Meinung anzuhören. Also als erstes brauchen wir natürlich jetzt mal eure Meinung. Ab in die Shownotes oder natürlich in die Kommentare, damit auf YouTube. Da seht ihr auch nochmal seine Position. Marcel, möchtest du als erstes deinen Senf dazugeben und dann ende ich?
Ja, ich habe hier einiges an Senf zubereitet, würde ich sagen. Also witzigerweise fällt das natürlich auf, dass man ein bisschen techlastig unterwegs ist, wenn es gerade so eine Art kleinen Crash gibt. Ja? Vorher war das eigentlich nicht so schlimm. Da hat man das einfach so mitgenommen. Das war natürlich gut und hat sich wahrscheinlich auch ganz gut entwickelt. Aber wenn es dann mal ein bisschen schärfer zugeht oder ein bisschen volatiler, dann plötzlich merkt man so, Mensch, doch, das Depot hat ganz schön federn lassen und da bin ich doch ein bisschen techlastig unterwegs. Also, ich würde tatsächlich gar nicht so viel umändern. Ich würde die Einzelaktien, wenn die im Technologiesektor sind, und hier sind sie ja nicht genannt, also wir wissen beide nicht, welche es exakt sind, aber wenn man davon ausgeht, dass es die großen sind, würde ich die, wenn die sind zwar im ETF auch ganz groß mit dabei, das ist keine Frage, aber also man würde im Prinzip, oder würde ich das nicht tauschen, einfach weil ich weiß, wenn ich die stärksten aus dem ETF habe, die mir am meisten Rendite bringen, warum sollte ich die dann umschichten in etwas, was, ja, ich sag mal, wo noch mehr auch, naja, ich sag mal, nicht ganz so perfekte, gut laufende Unternehmen mit dabei sind, aber eben mit abgebildet sind, weil der ETF nun mal breit streut, was ja auch gut ist. Insofern, da er ja eh schon einen guten ETF hat als Stütze, was die, was den sogenannten, ne, was die Sonne ist und dann eben die Planeten da rundherum laufen können, dann würde ich sagen, würde ich da gar nicht so viel drumrum machen und tatsächlich dann als ETF von mir aus Emerging Markets und auch den normalen World behalten und den Technologie-ETF, mein Gott, ne, den kann man wahrscheinlich wirklich umschichten und die Einzelaktien im Tech-Bereich. Ich würde dann, wenn beim Zukaufen, vielleicht wieder achten darauf, dass es eben nicht Tech ist. Das wäre vielleicht eine Idee, aber ansonsten würde ich es nicht komplett umtauschen. Ich glaube, du siehst es anders.
Ich würde tatsächlich gar nichts ändern.
Oh.
Weil, ja, also selbst er hat ja hier den iShares S&P 500 Information Technology ETF. Er hat die ganzen, also er hat eben Klumpen, Punkt. Also er hat den Klumpen über den MSCI World, da sind über 20% Tech-Unternehmen mit drin. Jetzt hat er auch noch den Klumpen mit dem S&P 500. Er wird vermutlich, also wenn man mal die ETFs sich anschaut, da ist er ordentlich im Klumpen drin, ja. Aber am Ende des Tages, warum soll man sich denn gegen den Flow vom Markt stellen? Das ist ja das Schöne mit so einem ETF. Er hat jetzt den MSCI World und vor 10 Jahren waren es zum Beispiel die Telekom oder vor 20 Jahren waren es die Telekommunikationsanbieter, die alle den MSCI World dominiert haben. Jetzt ist es Tech. Und ob in 20 Jahren weiterhin genau diese Tech-Unternehmen, die jetzt gerade dominieren, auch den S&P 500, ja, ich würde da nichts groß umschichten. Wenn man sich unwohl fühlt, ja, und das geht ja auch viel nach Gefühl, also dann stimme ich dir zu, S&P 500 Tech einfach verkaufen, umschichten, tendenziell eher in den MSCI World oder das Aufteil mit dem MSCI Emerging Markets. Aber ja, er wird sich ja schon was gedacht haben, während Corona den Technologie-ETF gekauft zu haben. Das Thema Technologie war ja auch damals schon im MSCI World groß. Und wenn man der Meinung, also ich würde grundsätzlich erstmal nichts machen. Ich glaube, so wie er klingt, ist er jetzt auch noch nicht so alt, dass er morgen in Rente geht. Und ganz entspannt abwarten. Wenn irgendein etwas besser wird oder eine Branche irgendwann dominieren wird, dann wird die auch zwangsläufig den MSCI World dominieren und dann ist es vielleicht ganz gut, so einen kleinen, entspannten Tech-Klumpen noch nebenbei zu haben. Also verstehst du, was ich meine?
Ja, wie gesagt, sind wir ja einer Meinung. Weil, wie gesagt, ich würde auch nichts ändern, maximal, wie gesagt, diesen Tech-ETF, aber die Einzelaktien von aus dem Tech, es wäre wirklich Quatsch, ich sag mal, die Rendite zu beschneiden, ohne wirklich dieses Risiko zu mindern. Weil die Top-Techies, die sind ja also die namentlich, ne, von Nvidia bis hin zu Meta und Microsoft und wie sie alle heißen, die haben eine gewisse Sicherheit, aber auch eine gewisse Sicherheit, sind nicht umsonst so hoch gelistet und so hoch ja, ich sag mal, auch gewichtet in diesen ETFs, sondern die sind da reingewachsen, weil sie halt einfach erfolgreich sind. Und warum jetzt die Erfolgreichen rauswerfen und die dann aufstreuen auf etwas, wo auch viele Bremsen mit dabei sind, ne? Das wäre vielleicht in dem Falle unglücklich. Ja.
Ich würde da vielleicht sogar überlegen, also wenn wir hier von irgendwas lastig zu haben, das ist ein Klumpen zu haben, ist nicht schlimm, ja, solange man den Klumpen kennt. Mir persönlich gefällt ja an einem Emerging Markets ETF zum Beispiel gar nicht dieser China-Klumpen. Also wenn das meins wäre, du weißt, ich bespare nur einen großen, Ende der Geschichte. Wenn das meins wäre, würde ich eher den Emerging Markets weghauen und sagen, naja, vielleicht mache ich mir mal mit Branchen-ETFs, zum Beispiel auf Konsumgüter oder auf Versicherungen oder auf irgendwelche anderen Branchen, hier vielleicht mal eine persönliche Diversifikation. Aber wenn ich einen von diesen dreien aus meinem Depot schmeißen würde, wäre es der MSCI Emerging Markets und da würde ich vielleicht aber auch nur umschichten. Es gibt jetzt nämlich einen richtig tollen ETF, Marcel, MSCI Emerging Markets ex-China, wo man das ganze Thema China einfach weg hat. Da hat man dann mehr Indien zum Beispiel auch drin. Das könnte vielleicht auch eine Idee sein. Also das größere Risiko sehe ich nicht hier im Tech-Klumpen, sondern eher in diesem ganzen China, weil wenn Xi Jinping sagt, morgen machen wir die Börse dicht, dann ist das halt einfach so. Weißt du, was ich meine?
Absolut, genau. Also bin ich bei dir. Also gerade bei dem EM sehe ich es ja auch so. Emerging Markets ist lieber ohne China als. Aber gut, das haben wir ja auch schon oft umrundet. Ist einfach so, dass man eben im Kommunismus vielleicht nicht die besten Investitionen findet. Tendenziell tolle Sache, aber es ist natürlich auch immer abhängig, wie ist meine. Ja, wie allergisch reagiere ich mal auf Rücksetzer. Ne? Wenn ich natürlich dann sehr, sehr zittrig werde oder dann plötzlich alles hinterfrage. Dann ist vielleicht auch manchmal gut, einfach den ETF mit mehr Sicherheit. Dann ist zwar der Rücksetzer nicht so scharf, aber eben dann auch nach oben wird man wahrscheinlich dann merken, wieder in einer Rallye, ist langweilig, da passiert wieder nichts, ne? Und alle anderen laufen weg, kriegt man wieder FOMO. Ich würde es auch einfach so lassen oder eben angesprochenen IM verändern. Es gibt eine Riesenübernahme, Philipp.
Ist
Und
die schon durch?
also die so ist zumindest kommuniziert und da würde ich jetzt mal drauf eingehen. Und zwar möchte Mars, wir kennen es alle, Snickers, Mars, M&M ist natürlich, Petit Cree ist natürlich mit dabei, Uncle Ben's und so weiter und so fort. Sehr, sehr viele Marken, die in diesem Riesenkonzern sind, welcher ja noch privat ist. Und die wollen wohl Kellanova für knapp 27 bis 30 Milliarden Dollar übernehmen. Und das schreibt das Wall Street Journal. Und das ist natürlich eine interessante, sehr große Übernahme und Kellanova ist mit etwa 22 Milliarden bewertet. Das heißt, hier gibt es einen schönen nochmal einen kleinen Bonbon obendrauf für die aktuellen Aktionäre. Und erst 2023 wurde Kellanova von Kellogg abgespalten. Und da sind die Marken zum Beispiel Cheez-It oder auch Pringles und noch ein paar andere, die da mit reinrutschen. Natürlich auch das Müsli-Geschäft, was da eben zu Kellanova mit übergegangen ist. Und sie erhöhten jetzt erst kürzlich die Prognose bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen. Und dann habe ich mir nochmal gedacht, ich werfe doch mal kurz auf die historische Vergangenheit oder auf die Vergangenheit von Mars. Und sie sind ja nach wie vor im Familienbesitz, wie angesprochen, 1911 gegründet, 35, also 1935 haben sie große Tiernahrungs Übernahmen getätigt, weshalb wir ein sehr großes Tiernahrungssortiment haben. In den letzten Jahren kam sogar noch die Tiergesundheit dazu und steht auch mittlerweile im Fokus. Und ja, man hat wohl im Jahr 2022 etwa 45 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Also wir reden schon von einem echten, echten Riese. Und nun soll wohl angeblich auch Hershey Interesse gehabt haben an einer Übernahme an Kellanova, aber da gab es eben noch kein Gebot offensichtlich oder keine Verhandlungen, weshalb hier aktuell nur Mars genannt wird. Mal sehen, wie sich hier der Drive entwickelt, ob es eben Mars gelingt, da Kellanova auch noch in ihre eigenen mit reinzuholen oder vielleicht noch jemand anders dazwischen kommt. Das wird spannend.
Das wird super spannend, weil weißt du nämlich, was der Unterschied zwischen Kellanova und Kelloggs ist, die
Ja,
abgespalten sind.
die abgespaltene, ich glaube, das Müsli ist mit rüber und dann eben die süß,
Ich muss
nicht?
dich unterbrechen. Nämlich Kellanova ist das ganze internationale Geschäft und Kelloggs ist das ganze in den USA, Kanada und in der Karibik.
Okay.
Und da wäre natürlich super interessant, das für Hersheys gewesen, weil die sind ja international noch gar nicht breit aufgestellt. Und sie werden ja mit einem Schlag dann an einem globalen Megakonzern beteiligt. Schauen wir uns das mal an. Hershey 44 Milliarden Market Cap und Kellanova liegt aktuell bei 25 Milliarden Market Cap. Ich habe jetzt noch nicht gelesen, dass das definitiv durch ist. Also es
Nein,
scheint
durch
noch
ist nicht.
kein offizielles Übernahmeangebot zu geben.
Genau.
Und es würde mich nicht wundern, wenn vielleicht doch Hershey es hier versucht, sich das internationale Geschäft auch ein bisschen aufzubauen, weil ich kann mir vorstellen, das Maß, das durchzukriegen, so eine Übernahme weltweit, könnte ich mir vorstellen, sehr, sehr schwer wird. Glaubst du nicht?
Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Dafür ist insgesamt der ganze Bereich noch zu groß und zu breit. Ich glaube, da gab es schon andere Übernahmen, die vielleicht ein bisschen kritischer zu sehen sind. Die Kellanova-Aktie ist ja ganz schön durchgestartet dann jetzt, natürlich auf diesen Preis, der da wohl im Raum steht. Also wie gesagt, es ist aktuell ein Gerücht. Wall Street Journal hat es berichtet und dementsprechend hat natürlich auch die Aktie schon reagiert. Also wer da einsteigen wollte bei Kellanova, der kommt jetzt wohl zu spät. Mit sehr viel mehr würde ich auch nicht rechnen als das, was jetzt hier kommt. Also dieser Bonbon ist ja auch schon 6 Milliarden wert. Und ja, wäre spannend. Klar, für Hershey wäre es interessant, aber auch eine ganz schöne Hausnummer. Wenn man überlegt, dass sie fast 30 Milliarden,
Ja.
das ist ja, ich weiß nicht, ob ich das als Aktionär bei Hershey auch investiert, ob ich das so gut finden würde. Die Strategie ja, aber dann dauert das alles ziemlich lang, bis man die Schulden wieder
Ja.
rein hat. Das ist natürlich nichts, was man jetzt mal innerhalb von 2, 3 Jahren verdaut hat. Ne? Das gerade bei der Zinsphase aktuell wahrscheinlich nicht so attraktiv. Ja, kommt immer
Wir
darauf an,
sind uns
welche Konditionen
einig,
man hat.
wenn man jetzt investiert wäre oder wäre im 52-Wochen-Tief hier eingestiegen, wäre vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, hier auch schon auf ein bisschen Rendite zu verzichten, aber die schönen Kursgewinne zu sichern, oder? Was würdest du machen?
Ja, absolut. Ich würde Kellanova, wenn ich sie jetzt hätte und sie eingekauft hätte, auch egal, wo ich sie gekauft hätte, weil aktuell muss
Ja.
man sagen, sie haben etwa, also waren 90% der Zeit, die sie an der Börse sind, unter dem Kurs von heute. Oder ja, 85%, keine Ahnung, aber so in etwa, zumindest überwiegender Teil. Und ich glaube, dass man am meisten im Plus gelandet wäre jetzt und deswegen macht es Sinn. Und ob es jetzt hier viel weiter höher geht, da müsste schon die Übernahme scheitern und dann müsste dann auch natürlich die Prognoseanhebung und so, die gibt natürlich auch Feuer, aber. Der Markt hat jetzt was gesagt, hat einen Preis, etwa eine Preisrichtung. Kann man nicht vorstellen, dass er da sehr viel mehr drüber gehen wird. Wäre auch unlogisch, eigentlich.
Wird aber super interessant, wer es am Ende wird. Also laut CNBC angeblich wäre sogar Mondelez International und auch Pepsi interessiert. Vielleicht gibt es ja auch einen kleinen Bieterkampf, aber den würde ich mir schön von der Seite angucken. Lieber sitze ich im Publikum, anstatt dass ich auf die Nase kriege in Form von Wetten oder selber im Ring stehen muss.
Meine Spekulation diese Woche, Philipp, die will ich gleich mit
Oh,
einwerfen,
bitte.
ist, dass Mars tatsächlich Kellanova übernehmen wird. Ob das dieses Jahr,
Interessant.
also zumindest, dass sie das Angebot abgeben und dass sie da, zumindest im Bieterkampf sollte einer stattfinden, gewinnen werden. Noch dieses Jahr. Ist ja nicht mehr lang. Also
Ich bin
mutig, hoffe
gespannt.
ich. Mutig
Nehmen
genug
wir
für einen
auf jeden
Punkt.
Fall mit. Wird dann im Nachhinein jetzt notiert, weil du sitzt ja, wie gesagt, heute nicht neben mir.
Okay.
Marcel, bevor das richtig losging mit Covid diese Woche, hatte ich das Interview, das große Glück, mit dem Gründer und CEO von der Govex AG zu sprechen. Und sie wollen ja E-Scooter in dem Bereich zum Dir bringen, zum Beispiel, also zum Direct-to-Consumer-Geschäft. Und das wollen sie zum Beispiel machen mit der Kultmarke Schwalbe. Die haben sie lizenziert, aber auch noch viele andere Sachen. Und dass sie das können, und das ist das, was mich überzeugt hat. Nichtsdestotrotz, hört nochmal rein in das Interview. Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Marcel, ist, dass die Govex schon mal im B2B-Bereich weltweit einen Marktanteil von 40% hatte. Und das finde ich unfassbar. Und es hat aber mit der Skalierung dann irgendwann gehapert, weil der B2B-Bereich dann irgendwann gesagt hat, ach, dann kaufen wir doch auf einmal wieder die Verbrenner etc. Und er hatte keinen Bock mehr, hier abhängig zu sein vom Businesskunden und geht jetzt auf den Direct-to-Consumer. Und sie machen schon Umsätze und wollen dann auch nächstes Jahr profitabel sein und sind auch schon eventuell in Exit-Gesprächen. Also hört auf jeden Fall mal rein. Die Bewertung bei dem Umsatz, den sie fahren, ist eigentlich, man würde klassisch sagen, ein KUV von 1. Marcel, ich hoffe, du hörst dir das Interview auch nochmal an.
Habe ich schon, Philipp. Kann ich dir klipp und klar sagen, habe ich die Woche im Auto schon gehört. Fand es auch
Und?
sehr, sehr spannend, da ich jetzt nicht so der Roller und ja, also Schwalbe und alles, was auf zwei Rädern ist, bin ich ja kein großer Fan. Habe mit Motorrädern nichts zu tun. Fand aber die Story auch sehr, sehr cool und klug, das auch so aufzunehmen. Finde ich aus Investmentsicht auch sehr, sehr interessant, muss man sagen. Und das Ganze kann man eben auch mitnehmen über Companisto. Man lädt sich einfach, oder man registriert sich einfach ganz locker über unseren Link, den natürlich in den Shownotes steht. Und dann ist man dabei. Man muss auch noch nicht gleich investieren. Es gibt auch andere tolle, spannende Startups. Und eins davon hast du jetzt gerade schon vorgestellt, wo man einfach mit Teilhabe haben kann, indem man einfach wirklich Aktienanteile kauft. Und wie gesagt, ab 250 € ist das möglich. Alles sehr, sehr einfach. Natürlich kostenlos in der Anmeldung. Kann man eigentlich nur nahelegen. Und deswegen auch langfristig oder auch schon sehr lange unser Werbepartner, weil es eben immer Spaß macht, auch die Interviews zu führen und da neue Leute kennenzulernen, wie in dem Falle eben auch der Gründer von Govex AG. Coole Geschichte.
Und das Coole ist, Marcel, heute Morgen, ich stand im Bad, habe die Zähne geputzt, da habe ich für die E-Schwalbe Radiowerbung gehört.
Nee, ehrlich?
Doch, ohne Witz. Also, sämtliche Infos zu unserem Link zu Companisto stellen wir euch in die Shownotes und ihr könnt euch super gerne mit uns vernetzen. Und das richtig Krasse ist, Marcel, wir sind ja bei BigRap investiert und die sind jetzt an der Börse.
Ja,
Also, wir
richtig.
haben auch mal ein IPO mitbegleitet. Also, richtig cool, es lohnt sich auf jeden Fall, aber auch hier natürlich beachtet unseren Disclaimer und breit gestreut nie bereut. Wir
Absolut.
haben eine weitere tolle Frage erhalten und deswegen haben wir gesagt, müssen wir die Frage aber jetzt einfach mal mitnehmen. Und wenn auch du eine Frage an uns hast, schreib das gerne mal in die Kommentare auf YouTube oder folg uns auf Instagram. Da sind wir für euch, dank auch dadurch, dass wir junge Väter sind, Tag und Nacht fast erreichbar. Marcel, jetzt darfst du vorlesen.
Okay, also hey, ihr zwei, meine ganz allgemeine Frage. Wie sucht ihr nach Investmentideen oder Aktien, die ihr euch anschauen wollt? Nehmt ihr denn, ja, welche Möglichkeiten, welche Tools nehmt ihr dafür und wie filtert ihr da eben nach bösen Kennzahlen oder eben auch nicht? Und lieber Philipp, du bist ja jemand, der da auch sehr analytisch vorgeht. Lass dir den Vortritt.
Ich mache das tatsächlich gar nicht mehr, dass ich über einen Stockscreener irgendwas filter. Ich versuche so mit offen, also wirklich jetzt ohne Witz, ich versuche so mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, dass ich dann sage, das könnte was ein spannendes Thema sein. Lassen wir uns doch mal anschauen, ob es dazu nicht Aktien gibt. Natürlich lese ich auch mal Aktienmagazine, aber meistens ist es, ich lese viel Handelsblatt und etc. Und dann, wenn einem dann irgendwelche Sachen auffallen, dann könnte man sagen, irgendwie muss ich doch auch in sowas investieren können. Und dieses Thema mit den Stockscreenern mache ich nicht mehr, weil ich finde, man kann halt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und aus so einem Stockscreener, wenn du zum Beispiel ein KGV jetzt zur Hand nimmst, dann ist es einfach so, dann hat eine Apple ein anderes KGV als eine S&P Global, sind aber eigentlich doch zwei coole Unternehmen, die man sich mal getrennt angucken sollte. Und das ist einfach so der Punkt. Ich schaue mir an Themen, die mich interessieren. Ich habe das früher so gemacht, aber heutzutage, wenn mich ein Thema interessiert, dann schaue ich mir die Aktie näher an, die ich finde zu diesem Thema. Wie machst du es denn?
Ja, genau. Also wir haben ja oder sind ja auch Partner von Seeking Alpha. Insofern ist es natürlich auch immer gar nicht so schwer, da auch mal die IPOs zu begleiten, die an den Markt kommen. Da findet man natürlich dann auch neue Investmentideen, wo man, wie wir auch vor kurzem beim Tenbecker eben Hamilton Insurance zum Beispiel mitgebracht hatten, unter anderem, ja, oder UL Solutions sind ja auch, ist ja auch ein Unternehmen, worauf man erstmal gekommen sein muss oder das vielleicht mal gehört haben muss. Es ist natürlich nicht so, dass das jetzt gleich mal irgendwo in deutschen Medien steht. Insofern, ist das eine Möglichkeit? Ansonsten nutze ich tatsächlich noch von TraderFox die Rankings, um da einfach, aber jetzt nicht nach KGV oder so. Das ist wirklich, bin ich genauso wie du, völlig irrsinnig in meinen Augen, weil nur weil niedriges KGV da steht, ist das ja noch kein interessantes Investment. Ne? Das ist, glaube ich, auch leicht erklärt aufgrund von Zyklikern, aufgrund von Unternehmen, denen es nicht gut geht und dann vielleicht auch auf His oder Zukunftswerten nicht mehr ja, zu re repräsentieren. Ne? Das ist natürlich immer Quatsch dann. Aber um da einfach mal zu sehen, wer ist ein Dauerläufer zum Beispiel? Ja, wer läuft hier wirklich konstant ohne großartigen Drawdown? Da kann man natürlich gut filtern, dass man sieht, dass die Aktien wirklich auch ordentlich laufen, dass sie vielleicht wenig Risiko auch mitbringen. Wer immer Umsatzwachstum über die Jahre hinweg hinkriegt, das sind natürlich auch mal Kennzahlen, die man sich mal da anschauen kann, auch Gewinne. Und dann findet man auch durchaus mal interessante aus der zweiten Reihe, wenn man die Market Cap einfach mal runterschraubt, irgendwo zwischen vielleicht mehr aus 5 Milliarden bis 10 Milliarden und da findet man natürlich auch ein paar Perlen, die man so vielleicht nicht gefunden hätte, weil sie eben nicht in den ersten Börsenligen mitspielen. So würde ich vorgehen. Viel lesen ist natürlich auch mal noch eine Möglichkeit, wenn man da so ein bisschen Zugang hat zu bestimmten Sachen. Ansonsten bringen wir eh immer auch ein paar andere mit. Insofern einfach zuhören. Die Empfehlung
Aber
von uns
auch
für
hier,
euch.
genau, auch hier wieder die Frage natürlich an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wo sucht ihr denn eigentlich nach Investmentideen? Und eine Investmentidee, Marcel, die habe ich hier und das ist nämlich die Nemetschek Group. Und ich hatte es dir vorhin schon gesagt, das zweitgrößte Softwareunternehmen aus Deutschland nach SAP ist Nemetschek. Wusstest du das?
Ich hätte nicht gedacht, dass sie so groß sind oder dass es da keinen größeren noch gibt, tatsächlich.
10 Milliarden Market Cap und dann ist auch schon wieder Schluss. Dann bist du schon die Nummer 2 in den USA. Würde das wahrscheinlich noch nicht mal für den Russell 2000, da würde es natürlich noch reichen. Was ist diese Woche passiert? Also, man hat die größte Übernahme der Firmengeschichte erfolgreich vollzogen. Für 770 Millionen Dollar hat man zum 1. Juli den amerikanischen Wettbewerber Go Canvas gekauft. Und was machen sie? Sie bieten verschiedene Softwaren an, nicht nur für jetzt den Bau von Häusern, sondern auch von ganz anderen Sektoren etc. Da sind sie überall mit dabei. 3D-Design, Simulationssoftware. Und es ist super interessant, weil Nemetschek, ich habe mir auch die Investorenpräsentation mal angeschaut, sie gehen jetzt voll hin zu einem Abo-Modell mit Annual Recurring Revenue. Und das ist ja eigentlich das, was wir auch hier haben wollen. Der Umsatz soll allein dieses Jahr zwischen 13 und 14% zulegen. Das sind schon mal 3% mehr als angekündigt. Und der CEO, der ist wirklich, der geht hier bedacht vor. Also das Unternehmen hat eine mega geile Kapitalrendite, hat ein super schönes Balance Sheet, also sehr viel Eigenkapital auch. Und der CEO Patrick Nice sagte jetzt, wir wollen weiter zukaufen und schauen uns vor allem nach Firmen mit 20 bis 50 Millionen Euro Umsatz an. Wir sind aber natürlich auch offen für größere oder kleinere Akquisitionen, wenn es um eine großartige Technologie geht. Und für mich ist Nemetschek hier einfach ein brutaler Dauerläufer, ein Hidden Champion. Und hier haben wir genau das, was man hier einfach mal sieht. Ja, das KGV liegt für nächstes Jahr alleine bei 44,5 und dafür kriegt man einen Umsatz von 13 bis 14% beim Umsatz, das ist natürlich eigentlich nichts. Aber schauen wir mal weiter. Das PEG ist unter 2. Das ist zum Beispiel nach Lynch mega gut. Und Qualität hat nun mal ihren Preis. Sie schaffen es. Sie haben jetzt schon mehr als 70% der Einnahmen sind wiederkehrend. Und das honoriert die Börse hier aktuell. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, man zahlt vom EBIT gesehen her zum Enterprise Value, also was es einen jetzt kosten würde, wenn man das komplette Unternehmen kaufen würde, würde man hier nur noch das 33-fache des EBITs bezahlen und im nächsten Jahr auch das 27,3-fache. Also deswegen Differenzierung. Ich finde es mega cool und ich kann es auch nur sagen und beachtet unseren Disclaimer, weil ich bin nicht mehr objektiv, Marcel. Ich habe hier eine kleine Position. Ich habe mal den Zeh ins Wasser gehalten, so ein Nemetschek, weil es kann natürlich auch wieder völlig falsch sein, was ich hier jetzt sage und die Aktie kracht 50% ein, aber dann stehe ich an der Seitenlinie und werde dieses großartige Unternehmen aus Deutschland dann auch nochmal brutal nachkaufen. Was hältst du von der Nemetschek Group und was hältst du hier von meinem Kauf?
Ja, für mich einer der Top, unter den Top 5 der besten deutschen Aktien, die man kaufen kann, gerade auch aus dem Bereich, wie ich finde, super gemanagt, sehr solide, immer ein trendstarkes Unternehmen, was wirklich sehr, sehr gut läuft. Und das Ding ist, jetzt wird man wieder sagen, oh, super, trotzdem noch relativ teuer, ne? Gerade auch so KGV und so, das sieht immer alles ein bisschen teuer aus, aber das war in der Magic immer. Und da muss man sagen, sind sie einfach wirklich immer gut. Zu teuer gewesen, um einzusteigen, wenn man darauf Acht gegeben hätte. Meins wäre es nicht in dieser Betrachtungsweise, sondern ich würde auch sagen, eine Magic einfach kaufen, liegen lassen. Und ich glaube, in 5 bis 10 Jahren spätestens wird man darüber oder kann man mal reinschauen und sagen, Mensch, was ist denn da passiert? Also, ich glaube nicht, dass diese 10 Milliarden Market Cap oder wie, ja, etwa, ne, dass sie lange anhalten. Ich glaube, da geht es dann recht schnell in ganz andere Sphären, die eben auch möglich sind. Ein bisschen Angst hätte ich, dass sie immer wieder mal zum Übernahmekandidaten werden, weil sie natürlich auch für ausländische Investoren doch sehr interessant sein könnten. Ich sage mal nur eine Autodesk, ne? Ich meine, die sind 60 Milliarden wert. ich glaube, 10 Milliarden oder von mir aus dann auch 15 Milliarden auf den Tisch legen, ist vielleicht sogar machbar und würde das Ganze sogar noch ergänzen, vielleicht auch Synergien ergeben. Ob es durchgeht bei den Kartellbehörden, natürlich die andere Frage, aber tolles Unternehmen. Jeder, der die Aktie hat, einfach halten, nie hinterfragen, kaufen, liegen lassen und weiter.
Ich habe es tatsächlich auch gekauft, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie übernommen werden. Aber ich könnte mir vorstellen, Marcel, dass Private Equity hier irgendwann zuschlägt.
Ja, die kaufen ja meistens so ein bisschen ausgebombte, die sie auch aufhübschen können. Aber bei der Magic kann man nicht viel aufhübschen. Die
Ja, das
laufen
stimmt.
halt gut. Das ist eigentlich nicht so dieses typische Case von, keine Ahnung, wie wir es oft bei auch
Ah, da
US-Techies
hast du
gesehen haben.
recht.
Die sind meistens runtergekommen, liegen dann brach da und dann sagen die, ja, Mensch, meine Chance. Dann machen die draußen ein hübsches Unternehmen und verkaufen die Puppe. Und insofern ist das bei der Magic meinen Augen nicht gegeben.
Aber
Man
ich
hätte
bin.
einsteigen sollen, als sie im Tief waren. Jetzt so bei den Techies, die sind ja alle so runtergekommen, so damals, ne? Also vor 2022, als eben die Zinsen gestiegen sind und die Aktien runterkamen. Aber da kam man halt wieder nicht drauf. Ne? Da hat man es halt sich nicht getraut, wie es halt oftmals ist. Und naja, den
Aber
Zeitpunkt zu
ich
finden.
glaube, wir haben hier, wenn nicht den Hidden Champion aus Deutschland.
Ja, einer von den richtig guten, auf jeden Fall. Es gab eine weitere Frage und Philipp, die möchte ich dir
Ja.
stellen, weil du aus dieser Branche kommst. Und da darf ich doch mal auf dein
Bitte.
Insider-Wissen hoffen. Und da kommt die Frage, was wir denn oder ob wir mal mit in unserem Podcast die Aktie von Modern Dental Group, also es ist kein Ableger von uns,
Nee.
sondern nochmal die Modern Dental Group, also sprich der ganze Zahnbereich. Und er sieht es so, als ist ein super interessantes Unternehmen. Und die Frage ist natürlich, inwieweit es eventuell noch ja, unter den Sanktionen und Zöllen leiden könnte. Und Europa ist wohl hier der Hauptabsatzmarkt mit einem Umsatzanteil von 44%. Das Unternehmen ist gelistet in Hongkong und führt auch dementsprechend dann natürlich eine ISIN aus der Ecke. Danke, beste Grüße, Philipp. Ich bin gespannt, was du sagst. Vielleicht mein kleiner Vorgeschmack, es ist ein
Bitte.
Penny Stock.
Okay, ich würde hier tatsächlich, also ich habe mir das Unternehmen mal angeschaut. Sie sind auch in Deutschland tätig mit einer ihrer Marken. Was machen Sie eigentlich? Also Sie bieten Labordienstleistungen an für Zahnärzte. Also Ihre Angestellten sind Zahntechniker und Sie nehmen Labordienstleistungen und verkaufen. Also Sie sind der Mittelsmann zwischen Zahnarzt, Endkunde, sie machen dir die Krone, das Gebiss, die Brücke etc. Nur kann ich persönlich sagen, ich würde niemals in so einen Dienstleister investieren. Weißt du warum, Marcel?
Erzähl es mir.
Wie sagte Jeff Bezos schon einst, deine Marge ist meine Chance. Und wenn wir sehen, was für eine Riesendigitalisierung gerade in den Zahnarztpraxen stattfindet, jeder versucht eigentlich, das Labor loszuwerden. Und weißt du, was im Dentalbereich richtig stark gerade am Wachsen ist? Das sind 3D-Drucker. Also die Krone selber oder man kann auch selber schon schleifen mit CAD/CAM-Geschichten selber in-house. Und da sind Margen möglich. Wenn ein Zahnarzt das verstanden hat, dann macht er eh alles selber und das alles digital und nutzt das klassische Labor, meines Erachtens nach, was natürlich wahrscheinlich total falsch ist, nicht mehr aus. Aber ich würde in so eine Aktie nicht investieren. Allein schon, sie sitzen in Hongkong. Ich habe keine Ahnung, aber ich muss dir auch ehrlich sagen, du weißt es selber, ich habe ja mit Zahnärzten, obwohl ich in der Branche bin, nicht so viel zu tun. Aber ich glaube nicht, dass Dentallabore die große Zukunft sind, auch weltweit gesehen, weil hier einfach die Chance mit einem 3D-Drucker, Beispiel, es gibt ein 3D-Drucksystem, Marcel, du kennst ja diese. Man macht ja so Schablonen und Schienen etc. für Zahn-OPs. Da kostet das Komplettsystem 18.000 Euro und das kann ein Zahnarzt. Dann hat er Materialaufwendung beim 3D-Drucker von ungefähr 2,50 € und kann 400 € abrechnen. Also jetzt überleg mal, wie schnell sich so ein Gerät mit 18.000 € amortisiert hat, oder? Was denkst du?
Ja, klar. Also da, wenn es so eine Alternative gibt, die natürlich, und da ist ja immer der klassische kapitalistische Faktor, dass man natürlich, wenn man am meisten Geld damit verdient, wird man sich für diese Option auch entscheiden. Und ich glaube, da wird sich daran nichts ändern. Und dann ist natürlich die Prognose, so wie du sie sagst, absolut richtig. Sehe ich auch so. Darüber hinaus kommt eben, es ist auch wirklich ein Unternehmen aus Hongkong. Das schreckt mich immer ab, wenn ich schon diese ISIN sehe, irgendwas mit KY.
Ja.
Schwierig, halte ich mich generell fern und vor allen Dingen von Penny Stocks, Red Flag, auch wenn die, muss man ja sagen, relativ stabil verläuft, ein wenig volatil. Also Das ist zumindest schon besser als bei anderen Penny Stocks, aber ich würde es wirklich nicht in Betracht ziehen. Ich glaube, da gibt es einfach bessere Alternativen in ähnlichen Segmenten, aber auch, ne, vielleicht kannst du, weiß nicht, ob du jetzt eins auf dem Schirm hast, wo du sagst, da könntest du dir eher auch im Bereich Dental was vorstellen.
Es
Aber die
gibt
würde ich
sehr
meiden.
interessante Implantathersteller. Mit Implantaten lässt sich auch sehr viel Geld verdienen.
Okay, siehst du, da haben wir ja schon ein kleines einen kleinen Hinweis, wo man da vielleicht.
Grüße in die Schweiz.
Da ist ja dann durchaus auch eine Möglichkeit gegeben. Philipp,
Schauen
wir haben
wir
jetzt
uns.
genau ein paar
Ja.
Aktien angeschaut schon. Gibt es Auswirkungen auf unser Wikifolio?
Ich würde als erstes dir nochmal den Ten-Bagger der Woche vorstellen,
Oh, der
bevor
kommt
wir
jetzt.
das
Okay.
machen, weil es kann ja sein, dass du sagst, wir brauchen den unbedingt in unserem Wikifolio. Marcel,
Boom für
bist du
dich.
bereit? Ein IPO am 25. Juli 2024 warst du bereit? Da kam ein Unternehmen an die Börse zu einem Aktienkurs von ungefähr $80, nämlich Lineage. Hast du schon mal von diesem Unternehmen gehört?
Ich beobachte zwar die Börsengänge, aber Lineage ist mir total untergegangen. Nichts
Jetzt stell
gesehen
dir mal
von.
vor, bei uns in Deutschland würde ein Unternehmen an die Börse gehen mit einer Marktkapitalisierung von 21,72 Milliarden Dollar. Dann wäre es schon ein Unternehmen, das im DAX wäre.
Absolut.
Und was macht Lineage so spannend, dass ich sage, langfristig sind sie nicht wegzudenken? Nämlich haben sie 482 Gebäude weltweit stehen. Sie sind ein REIT und haben 3 Milliarden Quadratmeter an Fläche. Nee, 84, Entschuldigung, 84 Millionen Quadratmeter an Fläche. Und sie haben jetzt schon, jetzt werden die Leute sagen, hä, aber REIT hier, warum? Sie haben jetzt schon mehr als 13.000 Kunden. Und ich behaupte, dass alles, was oder etwas, was in deinem Tiefkühler ist oder auch in meinem, schon mal in einem Lagerhaus von Lineage war. Weil sie sind spezialisiert, also eine Spezial-REIT, wie zum Beispiel Equinix auf Rechenzentren, sie sind spezialisiert auf Lagerhallen mit Kühlfunktion. Und du weißt selber aus der Höhle der Löwen, die Kühlkette, Tiefkühlung, das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Und das kann auch eine Prologis nicht so einfach. Und da sehe ich auch hier diesen Burggraben. Wenn du einen Anbieter hast in deiner Nähe, ich habe die Karte auch auf YouTube mal mit dabei, selbst in Deutschland gibt es diese Lagerhallen, dann würden wir beide uns jetzt nicht daneben setzen und sagen, ach, hier machen wir auch mal eine Lagerbox und bieten noch einen Kühlschrank mit an. Und ich glaube, das ist hier wirklich ein wunderschöner Burggraben. Und sie sind die größte globale REIT, wenn es geht darum, dass die Kühlkette eingehalten wird. Und ich glaube, in Zeiten des Klimawandels, wo sich auch natürlich ganze Landstriche verändern werden, wo wir auch viel mehr Tiefkühlkost, meines Erachtens nach, in den nächsten Jahren zu uns nehmen werden, damit wir das haben, ist Lineage ein Unternehmen, das zum Wachsen verdammt ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese 21 Milliarden Dollar Market Cap hier nur der Anfang sind und dass sich ein Ten-Bagger bilden könnte mit den Dividenden, die ich natürlich auch hier von einer REIT erwarte. So, was hältst du von meinem Ten-Bagger?
Ja, vergleichbar mit dem Alexandria REIT zum Beispiel oder auch von, wie du schon gesagt hast, Equinix und Digital Realty Trust. Alles so spezielle REITs, die eben, ich sag mal, ein gewisses einen Sektor abbilden, die natürlich, ja, aufgrund der Größe natürlich riesen Vorteile haben und dann auch nicht wegzudenken sind. Ne? Weil, klar, Kühlkette, wenn du einmal die Infrastruktur hast, wirst du sie wahrscheinlich nicht mehr so schnell umswitchen. Und warum sollte man dann auch wechseln? Ne? Also ist dann auch sicherlich dahingehend auch ein sehr robustes und gutes Geschäft. Der Ausbau wird wahrscheinlich jetzt mit sinkenden Zinsen sowieso nochmal angefeuert werden. Also ich glaube, da hast du uns eine sehr schöne Perle mitgebracht. Dividendenrendite oder Dividende ist noch nicht angekündigt. Wäre mal spannend, wie viel es
Nein.
ist. Wenn man hier dabei sein möchte, könnte man natürlich auch davon ausgehen, dass da natürlich, ich sag mal, gerade am Anfang einer REIT ist ja so, dass die Dividende die erste relativ gering ist und danach so nach wird es aufgestockt auf diese Niveaus, die sie halten können und oder auch sehr gut zahlen können. Und die müssen ja auch einen gewissen Betrag rausgeben.
Ja.
Und ich glaube, da hat man auch schnell mal noch einen ordentlichen Dividendenwachstum mit dabei. Und da wäre man schon von Anfang an an Bord. Und das wäre natürlich spannend. Also auch ein Unternehmen, was bei mir auf die Watchlist gewandert ist, weil das finde ich wirklich richtig spannend, gerade weil die REITs ja nach wie vor interessant sind.
Ich glaube auch, das ist total langweilig und auch total einfach zu verstehen, oder?
Perfekt. Ja, perfekt. Stop. So muss das sein. Gefällt mir sehr, sehr
Und
gut,
ma
Philipp.
machen wir uns nichts vor, selbst wenn, ja, irgendeine Krise auf der Welt ist, Essen brauchen die Leute immer und je schlechter es den Menschen geht, desto weniger gehen sie essen, desto weniger. Und dann kaufen sie lieber auch Sachen, Tiefkühlprodukte und machen sich den Tiefkühler voll.
Ja, wobei das ist ja auch manchmal auch mal ein Essen auch zwischendurch, ne? Also jede
Ja.
Tiefkühlpizza muss ja da durch, ne? Das ist ja, also, was soll man machen? Ja, Eis am Ende ja auch, ne? Wer will denn auf Eis verzichten?
Genau,
Leute, das
richtig.
geht ja gar nicht. Das ist ja
Jetzt
krankhaft. Ja,
schauen
jetzt.
wir uns die Auswirkungen auf unseren Fonds an. Und Marcel, seit Jahresanfang hängen wir ein bisschen dem MSCI World hinterher, aber wir haben heute schon wieder über tolle Unternehmen gesprochen, nämlich Supermicrocomputer, Fortinet, Airbnb, Kellanova und die Nemetschek. Und wir haben die Fortinet schon auf der Watchlist, Marcel. Ich würde super gerne auch die Nemetschek mit auf unsere Watchlist nehmen, weil ich glaube, wenn wir hier vielleicht auch charttechnisch mal einen tollen Einstieg finden, ist das etwas für unser Wikifolio. Was denkst du?
Ja, absolut. Also der Matchmaker erfüllt ja hier sehr viele Kriterien. Und
Genau.
ja, der charttechnische Punkt ist so ein Ding. Zwischen 83 und 93 läuft sie hin und her aktuell. Also er hat eine frische Seitwärtsphase gebildet. Die kann auch nur eine Übergangsphase sein, um den Trend fortzusetzen, den Aufwärtstrend, der sich gebildet hat. Und dann ist der Weg zum Allzeithoch eh nicht weit. Aber vielleicht können wir ja insofern noch ein bisschen warten, bis wir da eben hier den Zugang finden. Wir haben sie auf dem Schirm. Ich habe sie auf der Watchlist sowieso, weil der Magic ist da noch nie runtergefallen. Nur war ich nie zu mutig genug, da einzusteigen. Ja, genau. Er ist auf jeden Fall on board.
Was mir auch auffällt, muss man sagen, für alle, die es interessiert, könnte auf diesem Niveau vielleicht auch eine Airbnb relativ interessant sein. Mit einer Ge Earnings Yield von 6,57%. So kriegt man Unternehmen auf diesem Niveau nicht so oft so günstig.
Ist richtig. Airbnb ist insofern interessant, weil diese, ja, jetzt wird natürlich ein bisschen Abwärtsdruck aufgrund der Zahlen noch weiter anhalten. Das ist oft so, wenn die Zahlen schlecht waren. Vor allem auch, weil der Trend kurzfristig gebrochen wurde und jetzt ist er wieder in dieser Seitwärtsphase. Ich glaube, hier ist noch Luft bis, naja, sagen wir mal 95, im schlimmsten Fall $95, $100 und dann ist es hier auch durchaus eine Aktie, die man ins Depot legen kann und am Ende des Tages reißt dann keinen Kopf ab, wenn man 140, 150 wieder aussteigt und hat vielleicht dann tatsächlich fast 40, 50% plus gemacht innerhalb von vielleicht auch wenigen Monaten, dann ist das, denke ich, auch eine sehr attraktive Geschichte. Ja, bin ich bei dir.
Ganz, ganz vorne in unserem Fonds. Ihr könnt natürlich da auch super gerne selber mit uns investieren. Liegt natürlich noch Nvidia mit 808%, gefolgt von Microsoft, Apple, Thermo Fisher und Visa. Und die Schlusslichter sind Starbucks, Diageo, L'Oreal, Alphabet und Hershey's. Und wir kaufen ja die Anteile für unser Wikifolio bei unserem Werbepartner. Und das ist nämlich heute auch die Consorsbank. Und Marcel, wir haben, bevor es losging, heute mal wieder 9 Anteile gekauft. Ihr seht es auch hier. Wir wollen Skin in the Game haben und nicht wie andere einfach nur irgendwas sagen, sondern wir zeigen euch ganz klar, was wir haben, wie wir es haben und natürlich auch, was wir wollen. Du hast die Zahlung freigegeben. Wir haben gekauft zu einem Limit von 127 Euro je Anteil und investieren natürlich auch hier sämtliche Werbeeinnahmen, die wir auch dank euch natürlich generieren. Und Marcel, apropos Werbeeinnahmen, die Consorsbank hat eine richtig coole Aktion auch rausgehauen. Und ich finde diesen Slogan auch richtig toll. Wenn dich Staaten und Unternehmen anpumpen, dann investierst du natürlich in Anleihen. Und sie haben eine richtig tolle Aktion für jeden Anleiheninvestor. Es gibt die Auswahl aus rund 8.500 Anleihen in Euro, nämlich bei der Baader Bank über Baader Trading. Und das Ganze, du weißt es selber, es ist relativ teuer, Anleihen zu handeln, gibt es jetzt für 9,95 Euro zuzüglich natürlich der marktüblichen Spreads bei der Aktion mit Baader Trading. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Den Link stellen wir euch natürlich wie immer in die Shownotes. Und Marcel, ich bin so schön im Flow, ich würde jetzt direkt weitermachen mit meinem Top der Woche, wenn das für dich okay ist.
Ich werde dich nicht aufhalten.
Und das ist der Plan der Bundesregierung, ein Altersvorsorgedepot ins Leben rufen zu wollen. Es soll losgehen im Jahr 2026. Und die ersten Details hat der Staatssekretär der FDP, Florian Tonka, bekannt gegeben. Und Marcel, ich hau dir das jetzt mal entgegen und du sagst mir yes or no or let it go. Also, 3.500 Euro geförderte Einzahlung pro Jahr. Das soll möglich sein bei allen Banken, aber auch sogar bei Neobrokern. Und die Auszahlung startet mit Rentenbeginn und muss mindestens laufen, bis man 85 ist. Also man kann auch sagen, ich werde 120, ich strecke die Auszahlung bis 120 oder ich strecke sie bis mindestens 85. Da variiert dann natürlich auch der Wert. Längere Optionen sind also möglich und man kann sich 30% einmalig zu Rentenbeginn auszahlen lassen, muss das dann erst versteuern. Also erst die Auszahlungen werden versteuert und das erinnert an diese ganze Thematik der Altersvorsorge aus den USA. Und ich finde es cool und deswegen ist es auch mein Top der Woche, aber für mich klingt das auch wie ein bisschen unterschwelliger Wahlkampf. Ja, warum erst 2026 starten und nicht, wenn wir doch das Deutschlandtempo angeblich in Deutschland haben, warum nicht schon zum 01.01.2025 damit starten, liebe Freunde der FDP? Für mich klingt das hier so ein bisschen, man will auf Wählerfang gehen. Was hältst du davon?
Ich sag mal, alles, was die Aktienkultur irgendwo fördert, ist, wenn sie nur ausgesprochen ist, erstmal schon mal etwas, was wieder mehr Gas gibt, was gut ist, was nicht nur, ja, auch ich sag mal, auch jedem Einzelnen zugutekommt, das ist ganz klar. Und ja, wäre super, wenn es auch umgesetzt werden könnte. Bis dahin ist aber wahrscheinlich eine ganz andere Regierung wieder an Bord und dann ist ja die Umsetzung auch schon wieder zweitens. Und naja, schauen wir mal. Also, ich finde solche
Es
Vorzüge immer gut und wie gesagt, wir haben einen viel zu geringen Sparerfreibetrag. Das ist ganz klar. Auch die Versteuerung kann man durchaus mal unter die Lupe nehmen, gerade bei Aktien, die man lange hält, so ähnlich wie bei Hausbesitzern. Also es gibt vieles, was man machen kann, was man verbessern kann, gerade auch für die Aktienkultur in Deutschland, was ja jedem helfen würde, wenn man sich mal damit beschäftigt. Aber ja, wie es halt immer so ist, ist das eben manchmal auch nicht ganz so einfach. Mein Top der Woche, Philipp, ist die Aktie von Gilead. Und hier gab es eine Überraschung, die musste ich hier einfach auch mal mitbringen. Gilead ist ein Unternehmen, was, ich würde sagen, wer auf die Kurse guckt und auf den Chart guckt, boah, ich glaube, der würde einfach die Lust an Aktien verlieren. Ne? Das ist relativ deutlich. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es dann dort weiter? Und die Quartalszahlen haben etwas Überraschendes vorweggenommen. Und zwar tolle Gewinne, die wir hier sehen können. Also deutlich über den Erwartungen mit 2 Dollar und 1 Cent ist man eben doch um 41 Dollar Cent über den Schätzungen. Der Umsatz 5,5% zugelegt. Das klingt nicht viel, aber bei fast 7 Milliarden Dollar sind 210 Milliarden Millionen US-Dollar drüber schon wirklich beachtlich und sehr, sehr gut. Und jetzt kommt, Philipp, das, warum es ein Top der Woche ist. Nicht, weil sie einfach mal nur besser waren, sondern der Hauptgrund dafür ist, dass dieses Mittel, welches dazu beigetragen hat, dass es mittlerweile meines Wissens nach 3 HIV-Patienten gibt, die komplett geheilt sind, die das Virus also körperlich verloren haben, dass die mit diesem, dass die Nachfrage dementsprechend nach diesen Medikamenten gestiegen ist und deswegen auch hier einen deutlichen Beat hatte, weil dieses Medikament offensichtlich jetzt einer höheren Nachfrage erfährt. Leider gibt es immer noch sehr, sehr viele HIV-Patienten. Man kann zwar mit leben, aber es ist natürlich bei weitem nicht so ja, leicht, damit zu leben. Und das ja, ist weltweit ein Thema, ein Riesenmarkt insofern und auch etwas, was natürlich angegangen werden darf. Und wenn das wieder etwas ist, was die Menschheit ein bisschen gesünder macht, wäre das doch toll. Und so könnte man vielleicht damit profitieren. Vielleicht sage ich, weil die Aktie ist wirklich ein sehr, sehr zähes Gerät. Boah, ne, also Vergangenheit, wenn sie es schaffen, dass nachhaltig wirklich hier mehr Wachstum generiert wird, also vielleicht so wirklich von diesen 5% dann wieder auf 6, 7% sogar noch hochkommen, endlich mal wieder wachsen, was ja vorher wirklich gar nicht der Fall war. Also nicht nur gewinnseitig, auch umsatzseitig, dann muss ich sagen, könnte es interessant werden, dass man endlich mal diese Seitwärtsphase, die ja wirklich schon seit Ewigkeiten anhält, und ich übertreibe nicht, es ist wirklich sehr lange, dann ist hier vielleicht eine Chance gegeben, mal eine gewisse Outperformance zu erzielen. Also seit 2017 ist man in einer Seitwärtsphase zwischen 60 Dollar und 90 Dollar in den besten Zeiten. Und davor ging es mal seit, naja, muss man sagen, 14, 15, 60, 16 war man da auf den Höchstkurs bei etwa, also an der Spitze 125 Dollar. Danach ist man nicht wieder hochgekommen. Liegt einfach daran, ne, die Blockbuster hier und da sind ausgelaufen. Man hatte nichts Neues, was diese Umsätze im Prinzip, ich sag mal, wieder ankurbeln konnte, sondern nur gleich bleiben lassen konnte. Und seitdem ist es wirklich eher ein Trauerspiel für alle, die investiert sind, weil nachhaltig nichts gewonnen dran, ne? Abgesehen von der Dividende. Insofern vielleicht eine Chance, Aber würde ich warten, bis die 90 Dollar überboten sind, auch wenn es gerade tiefer steht, einfach aufgrund dessen, weil ich dann eher die Sicherheit hätte, dass die ja, Seitwärtsphase verlassen ist und vor allen Dingen auch fundamental endlich wieder Wachstum generiert wird. Und das wäre ja nicht nur gut für alle HIV-Patienten, sondern eben auch tatsächlich für Gilead-Aktionäre. Mein Top der Woche.
Man, ja, schöner Top. Man kann allem, so wie allen Menschen, die von HIV betroffen sind, natürlich nur das Beste hier wünschen. Mein Flop der Woche, Marcel, eine meiner ersten Aktien, Evotec. Mein Mann, Mann, Achim, wo sind wir hier gelandet? 5,27 € minus 76% im letzten Jahr. Und diese Aktie war ja so hoffnungsvoll. Man hatte so viele Partnerschaften. Und dann ging es auf einmal los. Insiderhandel, der wurde nicht bekannt gegeben. Und für mich ist diese Aktie, nachdem man jetzt auch die Prognose senken musste, deutlich, ist eine Red Flag. Also völlig uninvestierbar. Hier ist irgendwas im Argen. Und ich würde jetzt hier nicht gutem Geld, schlechtem Geld hinterher schmeißen und würde jetzt auch hier nicht spekulativ einsteigen. Deswegen mein Top der Woche, die Aktie von Evotec. Wie siehst du das?
Ganz genau, also exakt genauso Red Flag pur. Auch, also nicht nur das, was du schon angesprochen hast, auch der CEO ist dann gegangen. Ne? Dann gab es dann noch Innereien, also
Genau.
Inneres, was dann schief lief. Und ja, also das wäre eher ein
Braucht man
Fall,
nicht.
wenn ich sag mal, wenn es hier in der Due Diligence-Prüfung durchgeht, wäre das eher ein Fall für die Private Equity-Geschichten. Aber ja, ich glaube, die werden sich das dann gar nicht anschauen, wenn es hier doch zu viele Probleme im Inside des Unternehmens gibt. Insofern bitte hier die Finger von lassen, auch wenn es günstig aussieht. Billig ist es nicht. Also aufpassen vor diesem Unternehmen. Und zu Recht dein Flop der Woche. Mein Flop der Woche, Philipp, bezieht sich so ein bisschen auf unser Hauptthema. Denn am Montag, da gab es ja so einen Crash, ja, also eine richtig scharfe Kante nach unten. Japan 13% Indizes runtergekracht. Das tut natürlich erstmal weh und ist natürlich eine Nachricht wert in den deutschen Medien. Sehr schön. Man spricht über die Börse, aber eben wieder nur negativ. Das heißt also, was mir aufgefallen ist, zwischen Olympia schauen, ARD, ZDF, es wird darüber berichtet und das erste Thema, was kommt, das ist super selten, eigentlich nie der Fall. Oh, Börse. Da ist was eingebrochen und die Indizes in Europa und den USA sind mitgelaufen. Nicht so scharf, aber sind mitgelaufen, wurde teils aber auch schon wieder als Information vielleicht mal unter den Tisch gefallen oder ist unter den Tisch gefallen. Finde ich sehr schade. NTV berichtet ja immer mal so 10 Minuten von der Telebörse, wenn man die Werbung vielleicht mit abzieht. Da auch natürlich, da finde ich es okay, weil die auch mal sagen, hey, nicht nur neue Höchststände, sondern eben auch Börsen laufen gerade gut. Woran liegt das? Ne? Da wird ein bisschen begründet. Das sieht man bei NTV, aber auch bei Welt. Aber gerade wenn dann so die klassischen Medien kommen, mit ARD, natürlich auch RTL plötzlich darüber berichtet und so weiter, dann finde ich das ein bisschen schade und nicht ausgewogen, weil es einfach ja nicht die ganze Wahrheit erzählt. Ja, klar, es gab einen Crash, aber am nächsten Tag, dass die japanische Börse 10% nach oben gegangen ist, habe ich nichts mehr gehört. Ne? Das war nicht die erste Meldung, es war auch nicht die zweite, es war gar keine Meldung wert. Und das finde ich halt schon immer ein bisschen schwierig und das Thema, das Problem ist ja eigentlich, was es dann mit sich führt. Jemand, der sich mit Börse nicht so beschäftigt wie wir oder überhaupt gar nichts davon hält oder noch gar nichts den Kontakt hat. Da gibt es ja ganz viele Menschen, die überhaupt noch nie was von Börse gehört haben. Und sagen, ja, wenn nur hier die ganzen Vorurteile werden dann aufgemacht. Das ist wirklich, es ist Wasser auf die Mühlen der Skeptiker von denen, die nichts kennen, weil die hören dann wieder, ah, gefährlich, oh, das können wir nicht machen. Und deswegen. Mir fehlt hier einfach die Einordnung, den Kontext. Man hätte ja auch sagen können, ja, hier Dickheit 12% runtergedonnert, hat aber so und so viel gewonnen im Gesamtjahr und auf die letzten 20 Jahre ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Gleiche und vielleicht noch viel mehr, muss man ja sagen, bei der Nasdaq, bei Dow Jones, eigentlich bei allen relevanten Indizes, die eben mal ein bisschen mehr Volatilität zugelassen haben. Vielleicht auch mal kurze Panik, worauf wir ja gleich nochmal eingehen, woran das auch liegt, um mal da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber das nervt mich tatsächlich und es regt mich auch tatsächlich ein gutes Stück auf. In den USA, du weißt es, glaube ich, besser noch als ich, gibt es Sender, die sich den ganzen Tag mit Börse und dann auch wirklich mit Einzelheiten
Genau so sieht's
beschäftigen.
aus.
Viele andere Länder sicherlich auch und hier ist es einfach, hier müsste eigentlich viel öfter mal auch dann einfach, keine Ahnung, bei klassischen Meetings kommen. Ja, nicht nur der DAX hat einen neuen Höchststand erreicht, sondern so und so liefen die Börsen, die Unternehmen waren dabei, da gab es die und die Nachricht und das kann man ja auch in 5 Minuten verpacken. Ne? Das muss man jetzt nicht in eine wahnsinnige Abendlänge oder in den Tatort ersetzen oder sonst was, aber dann eben nur dann zu berichten, wenn mal eine Börse einstürzt vor einem Tag und das ist wirklich nur ein Tag, dann ist das wirklich mein absoluter Flop und es tut eigentlich nur weh, weil das wieder genau alles das zerstört, was jeder versucht, also was wir etwas auch versuchen, diese Aktienkultur wieder in Schwung zu bringen in Deutschland, dass man da die Angst verliert und da eher profitiert davon, als da ja, solche geschichtliche Horrorstories, die natürlich dabei sind, die gibt es immer wieder, Crashs, und die sind auch, die tun auch weh, und jeder, der dabei war, und ich wurde von zwei Menschen angeschrieben, wie ich mich jetzt verhalte, also was sie jetzt ich raten würde. Weil die eben gelesen haben oder gehört haben in den Nachrichten, dass hier die Börsen zusammenfallen, was ja nicht mal der Fall ist. Das war eine Korrektur, eine kleine, ne? Vor allem auch jetzt im Nachhinein kann man ja sagen, das war ja wirklich nichts Scharfes, ne? Da war ja 2022 deutlich schlimmer. Also, was soll ich sagen? Schade drum. Und ich glaube, da sind wir uns beide einig. Wir sollten vielleicht einen eigenen MVI-Kanal machen, Daily Börsengeschehen oder so. Irgendwo auf einem echt guten Sender oder heißt guten Sender, aber einen, der oft gesehen wird, das vielleicht auch in die Allgemeinheit erkannt wird, ja. Wäre vielleicht ganz angebracht. Nervig. Schade.
Ja, aber was ist denn jetzt, kommen wir direkt zum Thema, was ist denn eigentlich kurz passiert? Wie du schon sagst, wäre ich nicht in dieser WhatsApp-Gruppe, ich war schön Golf spielen in Berlin. Es
Dann
hat
ist ja
mich
der Schläger
einfach,
rausgefallen.
nee, gar nicht. Also es hat mich auch nicht interessiert. Es war
Okay.
wirklich, ich habe es auch gehört, auch im Autoradio. Aber ganz ehrlich, ja, ich habe Corona da erlebt. Ich weiß noch, da habe ich noch geraucht, wie ich rauchend auf meinem Balkon saß und sagte, boah, ey, jetzt jeden Tag weitere 3%, dann ist hier aber, dann sind die Lampen aus im Depot so gefühlt in 20 Tagen. Und deswegen, es interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Du weißt selber, ich habe vieles aus meinem Depot auch wieder verkauft, weil ich nur noch Unternehmen kaufe, wo es mich nicht interessiert, was wirklich groß herum, drumherum passiert ist, weil ihre Produkte und Dienstleistungen auch gebraucht werden, selbst wenn alle Deutschen anfangen, in kanadische Aktien zu investieren. Ja? Also
Ja,
es
schöner
ist
Punkt.
wirklich so, du, man muss sich wohlfühlen damit. Ich freue mich eigentlich auch immer, wenn es runtergeht, weil mein Basisinvestment ist auch der ETF, ja, auf den MSCI World. Und wenn der mal 5% einknickt, was sehr selten ist, dann freue ich mich und hoffe, dass dieser Knick auch weiter bestehen bleibt bis zum Anfang des Monats. Aber jetzt erzähl uns doch mal, oder ja, auch mir, was ist denn da eigentlich passiert, lieber Marcel?
Ja, also die Woche zuvor ging es ja schon los. Ja, die Märkte waren schon ein bisschen volatiler. Es war relativ rot an den Börsen und ja, hier und da eine kleine Gegenbewegung. Aber man hat halt gesehen, dass hier vor allen Dingen auch die gut gelaufenen Unternehmen, nicht nur die Techies, die halt gut gelaufen sind, sondern auch ein paar andere, die wirklich sehr gut gelaufen sind, haben federn lassen, was eben heißt, Gewinne wurden mitgenommen. Und das hat natürlich auch ein paar fundamentale Gründe, also Nachrichten, die natürlich dem Ganzen nicht förderlich dienend sind. Und das sind zum Beispiel die schwachen Arbeitsmarktdaten am Freitag, die eben hier die Märkte so ein bisschen einbrechen lassen haben, aufgrund dessen, dass man jetzt sieht, dass eine Gefahr ist, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession rutscht. Und das ist wirklich so das Worst Case für die Börsen, ne? Wenn man sieht, okay, es gibt wirklich eine Rezession. Aber das war eine Kennzahl. Und die durchschnittlichen Berichterstattungen der Unternehmen sind alle wirklich, also größtenteils wirklich gut und sehr robust. Das muss man auch einfach mal so vielleicht mal noch mitbringen. Also, dass vielleicht das Wachstum nicht so hoch ausfällt wieder oder dass da vielleicht so weit ein Rückgang ist ja, in den Wachstumsprozessen. Ja, okay, aber eine Rezession ist halt schon noch weit, weit weg. Und dann hieß es eben, wir müssen schnell Zinsen anheben, Quatsch, senken, dass es eben dann auch schnell wieder gegenwirkt und so weiter und so fort. Und wir hatten ja, Philipp, ich weiß nicht, ob es schon wieder vor einem Jahr war, haben wir ja auch über diese schnellen Zinserhöhungen kritisch beäugt, ob das überhaupt Sinn macht, gerade auch wenn man denkt, wie lange das erst dauert, bis das richtig wirkt und dann die Gefahr da ist, dass man nicht früh genug wieder senkt, weil die Effekte dann hinten raus natürlich nochmal stärker wären. Aber ich glaube, das ist hier nicht der Fall. Also diese Prognose hat sich in meinen Augen, oder hat ja die Empirie auch gezeigt, dass das nicht eingetreten ist. Also sprich Rezession. Naja, war eher ein emotionales Thema. Dann hat Japan die Vorzeichen hier einfach mal geändert und hat einfach die Zinserhöhung durchgekloppt. Hat zur Folge, dass die Investoren, die eben bisher in der japanischen Währung Geld aufgenommen haben, Kredite für geringen Zins wiederum investiert haben am US-amerikanischen Markt, wo die Zinsen eben höher waren. Und das musste dann plötzlich, weil es nicht mehr so attraktiv ist, auch hier und da ein paar Investitionen geschlossen wurden, die natürlich höhere Voluminas bedeuten und dementsprechend natürlich mehr Verkauf, auch Erlöse als Käufer reinkommen, auch also da wieder sinkende Kurse. Das war auch nochmal ein Punkt, der hier nicht wirklich geholfen hat. Dazu kommen dann noch die Nachrichten, die auch am Wochenende natürlich kamen von einmal Warren Buffett, der hier Apple eben auch groß, also Großteil, 50% verkauft hat, kommen wir auch noch gleich dazu. Und Nvidia, die dann wohl davon gesprochen hat, dass die Designs der neuen Blackwell-Chips nicht ganz so perfekt waren, deswegen vielleicht der Verkaufsstart noch ein bisschen verschoben wird, was wiederum natürlich auch jetzt nicht gut für die KI-Aktien waren. Und dann natürlich auch wieder die Gewinnmitnahmen ausgelöst und auch fortgeführt. Also ein Dominoeffekt, der eben hier doch relativ schnell wirkte, was ja gerade in den digitalisierten Märkten ja sehr schnell passiert. Das haben wir ja schon öfters mal bei solchen Rücksetzern erlebt. Es war ähnlich wie die Trump-Wahl, wo die Börsen sehr tief eröffnet haben und dann auch doch relativ schnell wieder sich erholen konnten. Hier war es auch so, die Nasdaq war bei minus 5%, ist dann, ich sag mal, deutlich höher wieder geschlossen. Ja, jetzt ist die Frage, warum nervös werden. Ja, es sieht scheiße aus im Depot. Das kann man ganz so deutlich auch sagen, wenn dann plötzlich mal richtig gut Kapital weg ist, was man vorher übrigens auch nur gewonnen hat, also aufgrund dessen, dass die Aktien gut gelaufen sind. Das heißt, auf dem Weg nach oben gibt es immer Rücksetzer und die werden auch mal schärfer ausfallen, mal weniger scharf. Und hier möchte ich daran appellieren, für alle, die investiert sind und noch nicht so lange dabei sind, aushalten. Ja, also es eher als Chance nutzen, wie du sagst, Philipp, schon bei den Unternehmen, wo man sich sicher ist, wo man sagt, das tolle Unternehmen, kann die Welt nicht darauf verzichten, nachkaufen, Chance nutzen, aufstocken. Solide Unternehmen natürlich nur im Depot haben. Alle, die es nicht haben, werden eh immer bestraft, weil diese Unternehmen gehen unter. Das ist halt so und irgendwann fallen dann auch die Kurse zusammen. Ich sage jetzt nur Warta als Stichwort. Die Aussichten für die Zukunft sind ja für die Geschäftsmodelle trotzdem geblieben, ja, wenn man sagt, ich habe jetzt hier in Apple investiert, weil da eben auch die Aussichten nach wie vor, Top-Unternehmen, wird keiner wechseln und so weiter und so fort. Kann man ja auch einige andere hernehmen oder auch Nvidia. Dann muss man ja sagen, warum sollte man es verkaufen? Beispiel Apple habe ich mal mitgebracht. Die Nachricht kam, 50% der Anteile werden von Berkshire Hathaway verkauft oder von Warren Buffett. Und jetzt habe ich mich gefragt, naja gut, okay, er hatte halt einen echt großen Klumpen. Hat jetzt Geld draus gemacht, hat sehr viel Cash, womit er natürlich auch woanders einkaufen kann. Er nimmt die Gewinne vom Tisch. Ist ja auch richtig so. Das macht ja auch Sinn, auch seinen Anlegern gegenüber. Und es hat eigentlich keinen Einfluss auf das Apple-Tagesgeschäft. Also es ist nichts, hat sich nichts verändert. Berkshire Hathaway hält nach wie vor über 2% an Apple. Ist also immer noch beachtlich viel, also so, dass man auch dran glaubt. Die Zukunftsaussichten von Apple haben sich nicht verändert. Ja, und wie gesagt, Buffett ist ja wahrscheinlich immer noch überzeugt, wenn er 2% hält, hat er nicht 100% verkauft. Und selbst wenn er 100% verkauft hätte, hätte ich da auch jetzt nicht das große Fragezeichen hinter meiner Position gemacht, weil warum? Es hat sich ja fundamental nichts geändert. Oder wie siehst du das?
Ja, ich stimme dir da total zu. Also, man sollte sich, bevor man irgendwo rein investiert und nicht, weil du das sagst oder weil ich das sage oder weil der Mr. Buffett das sagt, einfach mal ganz klar überlegen, warum investiere ich? Und wenn man keine drei Gründe findet, warum man in ein Unternehmen investiert, sollte man es vielleicht auch lassen. Und dann sollte man diese, wenn man zweifelt, diese Gründe einfach prüfen. Und wenn man dann sagt, nee, jetzt sind die Gründe, warum ich investiert habe, obsolet, dann sollte man auch verkaufen. Ne? Aber wenn der Grund ist, dass ich in Apple investiere, weil Warren Buffett da reingegangen ist, dann habe ich persönlich als Anleger schon einen Riesenfehler gemacht.
Ja, das stimmt. Und man hätte mal auch einfach Berkshire Hathaway kaufen können, ja, wenn man sagt, ich gehe
Genau.
mit, was Warren Buffett möchte. Also sehe ich auch so. Und Nvidia als zweites Beispiel, ja, es ist halt auch nur eine Nachricht, die verschiebt, vielleicht, ist ja nicht mal sicher, ist ja nicht mal so sicher kommuniziert. Es ist einfach nur eine Spekulation, weil man eben die Probleme hat, wohl, aber ob sie wirklich erst später ankommen und später die Nachfrage bedienen können, es steht in den Sternen, ist noch nicht mal sicher. Und trotzdem wird die Aktie natürlich auch von hohen Niveaus abgestraft, weil natürlich jede kleine schlechte Nachricht ja auch einen Verkauf auslöst. Das ist auch völlig verständlich, völlig okay. Und wie gesagt, wenn man die Rendite vorher halbwegs mitgenommen hat, wird man sich darüber auch nur bedingt ärgern. Und ja, die Blackwell Chips, das hat sich ja nichts verändert. Die sind nur verzögert. Sie kommen später. Die Nachfrage ist gleich hoch geblieben. Auch sogar hat er nochmal betont, der Huang, der CEO von Nvidia, dass die Nachfrage auch nach den Hopper, also sprich nach den aktuellen Modellen, extrem hoch ist. Also auch da gibt es keine Sorge, kein Einbrechen der KI. Und kurzfristig war das jetzt vielleicht mal relevant für dieses Quartal, aber mittel- bis langfristig völlig wurscht, hat sich überhaupt nichts geändert. Und deswegen die Aussichten auch für die kommenden Jahre sind gleich geblieben. Die zweite Nachricht in dem Sektor war ja, dass die KI wohl, das waren Analysten, die das so mit reingebracht haben, dass sie noch nicht die Erträge mitbringen, wie die Hyperscaler eben investiert haben. Also Microsoft und Amazon, die investieren ja unglaublich viel in Rechenzentren und jetzt kommen die Erträge nicht daraus resultiert. Naja, logisch, was hat man erwartet, dass plötzlich die ganze Welt schon Kunde ist und da Geld ausgibt aus Zusatzdiensten für KI, die sie noch nicht mal kennen von den Mehrwerten. Also das braucht alles Zeit, das ist Geduld. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, das wird sukzessive in den Leben, in den Alltag, im Unternehmen, aber auch außerhalb des Unternehmens, also auch des Arbeitens mit einsetzen. Das ist nichts, was von heute auf morgen sich sofort in den Büchern widerschlägt. Und das, ja, das muss man einfach ein bisschen durchdenken mal und da vielleicht ein bisschen den Rationalismus mal mit da anschalten und da jetzt nicht so emotional drauf reagieren. Die Hyperscaler müssen nach wie vor investieren, sonst sind sie nicht wettbewerbsfähig. Da wird keiner drauf verzichten wollen. Und das hinten raus wird sich das alles sehr, sehr stark noch monetarisieren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Umsonst machen sie diesen Wettkampf nicht und die KI-Vorteile liegen ja auf der Hand bei sehr vielen und diese Kostenersparnisse werden Kunden immer anlocken und dann wird es eben doch schnell gehen. Also Geduld. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ich kaufe Unternehmen, deren Geschäftsmodell ich verstanden habe, deren Geschäftsmodell ich nicht nur gleichbleibend nachgefragt sehe, sondern deutlich mit Wachstum. Also es ist nachgefragter ist denn je in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Ja, wo die Kennzahlen stimmen, Umsatz und Gewinne sich stetig steigern, auch wenn es mal ein Jahr Rücksetzer gibt, aber tendenziell, zumindest wenn man eine Linie zieht, ist sie immer nach oben zieht und der Chart auch noch nach oben zeigt langfristig, dann sind das in meinen Augen so solide Investments, dass man damit eigentlich auch ganz gemütlich durch so eine, ja, so einen Rücksetzer, so eine Korrektur gehen kann und im Zweifel ja auch mal nochmal aufstocken kann, unter Betrachtung, dass man eben keinen Klumpen hat. Deswegen, ich kann immer nur sagen, Geduld, Geduld, Geduld. Und nicht immer die Emotionen mitgehen und dann gleich nervös werden. Es sind Top-Unternehmen. Warum sollten sie heute auf morgen pleite gehen? Nur weil die Zinsen in Japan einen Ticken erhöht wurden oder weil die Arbeitsmarktdaten nicht ganz so perfekt waren, wie es manche Analysten erhofft hatten.
Und also mein kleiner Senf noch dazu ist,
Gern.
sich mit dem ganzen Thema beschäftigen, in was man investiert.
Genau.
Ja,
Oder, wenn man das nicht möchte, ETF.
ja, definitiv.
Ja, dann einfach ETF, dann
Definitiv.
ist es doch eh
Und
egal. Ja.
ich habe mal überlegt, ich glaube, wenn ich es mal runterrechnen würde, wäre Nvidia sogar die größte Position in meinem Depot. Weil sie ja den ETF auch gerade dominieren.
Absolut.
Aber naja, egal. Kommen wir zur Investmentidee der Woche, Marcel. Oder schreibt uns natürlich auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wie geht ihr mit Crashs um? Investmentidee der Woche, Marcel, du hast uns ein Unternehmen mitgebracht, über das du vorher schon berichtet hast. Deswegen bitte mach hinne.
Ja, Super Microcomputer habe ich nochmal mitgebracht. Sind sehr stark abgestraft. Ich finde, zu Unrecht, gerade auch mit diesen Aussichten, mit diesen hervorragenden Aussichten. Und es ist eigentlich verhält sich das beim Crash und auch bei Rücksetzern wie im Supermarkt, wenn da irgendwelche Angebote sind, es günstiger wird und dieses Unternehmen und das Produkt, ja, um das mal der Metapher zu behalten, ist attraktiv und gut. Ja, nehme ich gern, schmeckt mir gut, der Joghurt, dann greife ich zu, wenn da Rabatte sind. Wenn ich da jetzt so eine Warte habe, die ein bisschen sauer ist, lasse ich den lieber im Regal stehen, weil es halt nicht so, ne? Also da muss man ein bisschen unterscheiden, aber wenn es Prozente gibt, warum nicht mitnehmen? Und deswegen auf dieser Bewertung, in meinen Augen, ein relativ übersichtliches Risiko.
Meine Idee ist Nemetschek. Ich bin selber investiert. Deswegen meine Investmentidee heute. Mein Investment. Meine Anteile bekommt ihr nicht. Ich freue mich drauf, hier auch bald schon wieder aufzustocken. Marcel, wir sehen uns nächste Woche endlich mal wieder live, hoffentlich. Solltest du jetzt Covid kriegen, dann natürlich nicht. Und deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf. Bleibt uns bitte alle gesund. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von MVI. Bis dann. Ciao.
Ciao.